Hallo Freunde, ihr merkt, noch kein Intro, denn ich möchte euch kurz noch briefen, was euch in dieser für uns und besonders für mich sehr besonderen Folge Bart und Lustig erwartet. Luca und ich dürfen die St. Kilian Destille in Rüdenau besuchen, uns die Produktion ansehen, sowie eure und unsere Fragen stellen. Ihr hört im Anschluss an meinen Disclaimer hier Part 1 unseres Besuches das Interview mit Master Distiller Mario Rudolph. Da wir alles mit mobilem Equipment aufgenommen haben, hört sich die Folge etwas anders an als im heimischen Studio produziert. Trotzdem ist uns eine richtig coole Folge gelungen, bei der Whiskyheads noch die ein oder andere Sache lernen, die sie nicht wussten, aber auch Einsteiger auf ihre Kosten kommen, da Mario alles wunderbar erklärt. Ich würde sagen, wir hören uns am Ende nochmal und Feuer frei fürs Intro. Noch wieder. Bart und Lustig.
Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Bart und Lustig. Zu einer ganz besonderen Folge, denn wir sind weder in Coburg noch in Berlin, sondern wir haben den weiten Weg nach Rüdenau auf uns genommen und befinden uns gerade in der St. Kilian Brennerei. Und wir sind auch nicht alleine, der Chris ist bei mir.
Genau, und wir haben noch ein paar Gäste heute organisiert. Zum einen der Mario Rudolph ist bei uns. Hallo Mario.
Servus, hallo.
Und der Christian sitzt auch noch mit am Tisch.
Hallo, servus.
Genau. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen.
Sehr, sehr.
Vor allem, dass das so unkompliziert spontan geklappt hat.
Ja.
Super cool. Freut uns sehr.
Unkompliziert können wir gut.
Wir sind auch schon sehr, sehr nett empfangen worden im Vorfeld. Magst du einfach ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, gern, klar, natürlich. Mario Rudolph, ich bin gebürtig aus der Region, aus Ammerbach, nicht weit von hier. Komme ganz ursprünglich mal vom Holz her, bin Schreiner, habe dann das Bier umgesiedelt, habe Brauer gelernt, habe dann Braumeister studiert in Weinstephan, war dann in einige Brauereien unterwegs, in der Oberpfalz, bei der Neumarkter Lamsbräu, in Pforzheim, beim Ketterer und bin dann zum Whisky gekommen. Also vom Bier, vom Holz übers Bier zum Whisky, eigentlich ein idealer Weg, hätte man sich nicht schöner ausdenken können, aber es war reiner Zufall, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt kann man eigentlich im Endeffekt das alles einbringen hier bei St. Kilian und im Endeffekt gerade das Bier, der Whisky, die sind verwandt, die gehören zusammen, das sind Geschwister. Von dem her fiel es mir wirklich sehr leicht, danach im Endeffekt das mit einzubringen. Gerade hier bei der Art und Weise, wie wir produzieren, was ich eben als Braumeister, als Erfahrung mitbringen konnte.
Wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei St. Kilian und was genau ist deine Tätigkeit?
Ich bin der dienstälteste Mitarbeiter, bin seit 2015 mit dabei, habe also im Endeffekt die Rohrleitungen, alles, die Kabelstränge, alles mit aufbauen dürfen, was ein großes Privileg ist für jemand, der dann die Technik, die Produktion auch verantworten darf. Und von dem her erklärt sich das dann fast schon von selbst. Ich bin technischer Leiter, wenn man so will, Braumeister, ja, bin Master Distiller, wie man das in der Whisky-Szene so nennt, mache aber auch das Blending. Und wähle auch die Fässer aus, also Stocks, Whisky Creation, Blending, alles das ist im Endeffekt meine Aufgabe, meine Hauptverantwortung und bin darüber hinaus natürlich dann auch irgendwo, ja, mit Gesicht der Distille, bin sehr viel unterwegs und darf repräsentieren. Ja.
Genau, wenn du hauptsächlich auch mit fürs Blending und so zuständig bist, wenn du wählen müsstest, magst du lieber einen milden Weichen oder was Kantiges, Rauchiges?
Was Kantiges, Rauchiges.
Genau, ganz unterschlagen.
Weil man natürlich immer sagen muss, also ganz klar ist doch, dass es eigentlich Tage gibt, an denen hat man richtig Bock auf irgendeinen Rauchflash oder sowas, ja. Aber es gibt ja auch Tage, da hat man echt mal auf so einen schönen, einen rumgelagerten, floral, fruchtige Whisky vielleicht mal, milder Art Bock. Also es gibt schon Stimmungsschwankungen, aber wenn ich mich festlegen müsste, dann bin ich schon auch beim Granaten und bei ordentlich Rauch.
Das ist ja auch sehr zu Hause.
Ja, der andere mehr, der andere weniger, aber er ist eher derjenige, der dann noch rauchiger trinkt als ich, aber ich taste mich langsam vor. Ja. Er ist auch derjenige mit mehr Expertise. Er ist schon ein bisschen länger dabei. Bei mir sind es jetzt knapp zwei Jahre, zweieinhalb Jahre.
Also man sagt ja immer, man arbeitet sich vor, also irgendwie von mild nach... Ganz frisch. Ja, bei mir war es andersrum, ja. Oh,
gut. Ja, aber ich habe ihn nicht geschont, das sagt er immer, ich habe ihn dann direkt verdorben. Ja. Sein Lieblingswhisky ist jetzt dann ein 12 Jahre alter Octomore mit Finish im Rotweinfass.
Aha, ja, gut. Ja, den hatten wir jetzt irgendwann diese Woche, das war schon sehr gut. Das war echt gut, ja.
Weißt du noch, was überhaupt dein erster Whisky war?
Ja. Ich habe mit Lagavulin 16 angefangen.
Auch ein guter Klassiker.
Single Malt Whisky. Wir reden nicht über andere Whiskys, die es noch gibt. Das wäre dann wahrscheinlich eher, das war so der erste Single Malt Whisky, über das spreche ich jetzt. Das war ein Lagavulin 16 und der hat mich nicht abgehalten davon, dass es dann doch eine interessante Zuneigung zu Single Malt Whiskys gab. Also von dem her, ich konnte von Anfang an rauchig, das war ganz gut.
Ihr macht ja auch super viel an Bud Spencers und Terence Hill Abfüllungen. Welcher ist denn dein liebster Bud Spencer Film?
Ja, ich kann mich erinnern, die immer mit dem Opa habe ich die immer angeschaut, ne, damals. Man hat viele in Erinnerung, viele gute Dinge. Und ich weiß, welcher war denn das? Ja, ich würde eigentlich sagen, der Banana Joe. Ich würde sagen, der Banana Joe. Das ist so, ach, die Melodie ist so hängen geblieben. Das ist so im Endeffekt so, ich versand. Ja. Das ist so was Markantes, gell? Also,
Suche nach seiner Lizenz.
Genau. Also ich würde Banana Joe sagen, ja.
Das braucht man auch noch fragen, wo ich auch gesagt Banana Joe. Ja. Was wäre denn dein Dram für die einsame Insel?
Ja, im Endeffekt habe ich schon einen Favorite Ram, wenn ich jetzt mal so außerhalb von St. Kilian schaue. Und der ist in diesem Fall nicht traurig. Das ist ein 18-jähriger Allardyce von Glentronach. Das ist so ein bisschen so einer meiner Liebsten. Also den würde ich dann am liebsten mitnehmen, ja, für die einsame Insel. Und die Insel, da ist wahrscheinlich auch warm. Da passt das auch ganz gut. Der ist mild. Und nicht, also mild in dem Sinne, unpeated. Von dem her, den würde ich mitnehmen, ja.
Hast du einen?
Ich glaube, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Weil ich bin einfach noch zu neu im Thema drin. Aktuell bestimmt irgendwas Älteres von Bormor bestimmt. So 18-Jährigen oder sowas, das ist schon was Feines.
Kann man schon auch mitnehmen, ja.
Ich habe die Tage den 13 von euch probiert. Da bin ich auch sehr, sehr schwer begeistert von.
Sehr schön.
Den werde ich auf jeden Fall auch mit nach Hause nehmen. Mhm. Der war echt gut.
Bei mir wäre es der Lafroy Karchas von 2020 Port and Wine.
Was würdest du denn einem absoluten Neuling empfehlen von euren Abfüllungen?
Von uns eine Abfüllung. Also wenn ich absoluter Neuling bin, dann würde ich eigentlich grundsätzlich erstmal zu was Mildem tendieren. Das ist halt immer die Geschichte. Ich meine, es geht auch mal anders da aus. Ich habe ja selber gesagt, mit Lagavulin 16 kann man auch starten. Aber wenn man wirklich als Neuling starten würde und ich würde jetzt sagen, er will mit Single Malt starten, dann würde ich den aktuellen 10 empfehlen. Ich finde, das ist ein guter Einsteiger. Normal wäre es der One gewesen. Der One war eigentlich ein perfekter Einsteiger, finde ich. Habe ich ja ganz oft die Rückmeldungen gekriegt. Aber klar, es sind limitierte Abfüllungen, den gibt es gerade nicht mehr. Ich würde gerade im Moment den 10 empfehlen. Und wenn ich über Bud Spencer und Terence Hill einschließen würde, wäre es wirklich der Terence Hill mild, der Unpeated. Das ist ein wunderschöner, smoother Einstieg, wo ich echt mal schauen kann, ist es was für mich, ist Whisky was für mich, Single Malt, dann später. Und aber manch einer verträgt es vielleicht auch wirklich raurig einzusteigen, ne? Aber das ist schwierig, das rauszufinden.
Was würdest du dem Kenner empfehlen?
Dem Kenner würde ich eigentlich immer die Handfills empfehlen, die wir hier vor Ort haben, weil das sind immer einzelne schöne Fässchen, wo ich fast stark was probieren kann. Ich meine, das sind immer Dinge, die mir irgendwo über den Weg laufen, wenn ich Sachen verkoste, wo ich sage, das ist es wert, dass es das als Einzelfassabfüllung gibt. Und von dem her, egal was es da gibt, das ist immer was, wo ich voll dahinter stehe, sowieso bei allen Produkten und so. Und die würde ich dann dem Kenner natürlich empfehlen, ganz klar. Ja.
Ich finde aber auch, dass gerade der 13, auch für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, was ist, einfach weil es mal was ganz anderes ist mit den Holzarten.
Ja.
Das hat halt auch noch nicht jeder im Glas gehabt, gerade wenn man eigentlich fast nur auf Scotch sich einschießt. Du kommst an die Fassarten eh nicht ran.
Ja.
Den finde ich auch richtig, richtig gut. Auch mal für Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, um das mal auszuprobieren.
Ja. Aber hier haben wir bei dem 13 haben wir eigentlich auch so ein bisschen so in Kauf genommen, dass das Holz einfach mehr Rauch schluckt. Ne? Also das ist jetzt nicht eine brachiale Rauchbombe dadurch. Mhm. Virgin Oak schluckt einfach mehr Rauch. Aber dadurch hast du trotzdem durch die Hölzer halt einfach eine ganz andere Aromatik und eine Komplexität drin. Und daher, ja, schöne Nummer.
Was wäre dein Traumfass so, eine Holzart, was du dir aussuchen könntest?
Oh, das ist schwierig. Ne? Wir haben 368 Fassarten im Moment. Ja, das ist heftig. Und wenn ich mir so zurückdenke, sind ganz viele dabei, wo ich echt, da kriegt man Pipi in die Augen, ne? Also, wo man sagt, wow, was ist das? Aber ja, ich finde schon Pinot de Charente, finde ich schon ein richtig geiles Fass. Also das ist sowas sehr Seltenes. Ja, ist eine Mischung aus Traubenmost und Cognac, die da in Fässern gelagert wird. Ah, das macht schon Spaß. Das ist schon schön.
Ja. Ja, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Ich habe von euch eine Einzelabfüllung Tokaja Eiche. Das war auch eine Granate.
Also die ungarische Eiche, die funktioniert schon echt saugeil. Ja. Also das muss man echt sagen. Und da haben wir am Anfang auch nicht gewusst, das ist jetzt einfach mal, war das jetzt einfach mal gut. Ne? Nee, das war mit jedem Fass, was wir gebracht haben. Und gerade in Verbindung mit Raurig ist das echt toll. Ja. Also das kann ich nur beipflichten. Das ist auch ein richtig schönes Fass.
Super Fass, ja.
Seit wann produziert ihr den Whisky? Und warum überhaupt? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einfach eine Destille aufzumachen?
Ja, auf die Idee kam ja der Andreas Tümmler, unser Inhaber, unser Gründer. Und ja, der Andi ist im Endeffekt schon sehr lange auf dem Whisky-Pfad unterwegs gewesen. Er war Sammler, hat eine große Whisky-Sammlung an Flaschen gehabt und war auch immer auf der Suche nach Fässer. Und das hat sich gar nicht so leicht gestaltet damals. Er war vor allem in Irland unterwegs, sag, und wollte von Kilbecken unbedingt ein Fass haben. Und das hat im Endeffekt ihn durch seine penetrante Belagerung von David Heinz, der damals eben bei Kilbecken auch tätig war, zum David Heinz gebracht. Ja, erstmal hat er das Fass bekommen. Haben nicht viele so ein Fass bekommen. Es gab, glaube ich, bloß die Queen hat eins gehabt und der Obama. So war immer die, ne? So war die Geschichte. Und das hat die beiden eben zusammengebracht. Und aus der Geschichte, ich möchte mein eigenes Fass haben, ist dann, ja, ich produziere mein eigenes Fass gewonnen. Und mit dem David zusammen ist die Distille dann eben designt worden, ist von Grund auf geplant worden, hier an seinem Heimatort in Rüdenau, in einem kleinen Ort hier im Bayerischen Odenwald. Und so ist diese ganze Idee gekommen. Also aus einer Sammlerleidenschaft, aus einer Leidenschaft für Whisky und natürlich das benötigte Kleingeld dafür zu haben, logischerweise aus seiner Tätigkeit als Investmentbanker. Dann hier eben das Unternehmen hier wieder zu gründen, in der Heimat hier Arbeitsplätze zu schaffen. Eine tolle, schöne, runde Sache. Und so, das waren die Beweggründe. Ja. Also einfach im Endeffekt den Mut und die Leidenschaft. Ich will Whisky machen, ich will Single Malt Whisky machen. Das Ganze wurde 2011 begründet im Endeffekt. 2011 kam die Idee, genau, 2012 ist gegründet worden. Jetzt war ich gerade mal, haben gerade einen Zahlendreher gehabt. Und das kam 2011 eigentlich im Endeffekt auf der Inderwhisky zustande. Die waren auf der Inderwhisky, die zwei, und sind dann hier vorbeigefahren. Hier stand eben die Textilfirma zum Verkauf. Und es war tatsächlich die Idee, dass man hier einen russischen Investor reinkriegt mit einem Wertstoffhof. Und das ist natürlich für den Ort hier mit 760 Einwohnern wäre das eine Katastrophe gewesen, weil es gibt hier nur eine Straße rein, eine Straße raus. Du fährst immer an einem Wertstoffhof vorbei. Jetzt fährt man hier an der Distille vorbei. Ich denke, das ist
wesentlich angenehmer, ja.
Schöner, gell? Und deswegen, das war also, da kam immer einfach alles zusammen. Die zwei haben sich dann zusammengefunden. Der David hat seine Dienste angeboten und dann haben sie gesagt, mir mache hier eine Whisky-Distille auf. Und dann bestellst du erstmal irgendwo, das hört sich gut an, bestellst du erstmal Brennblasen, ne? Bestellst du erstmal eine Mesh dann beim Vorsatz, so ein paar so Washbacks bei JB Wells in Dufftown. Ja, aber so war es halt, die sind bestellt worden. Und da sind die Lieferzeiten normal auch extrem lang. Der David kennt aber den Richard Forsyth sehr gut und dadurch sind 2014 dann schon die ganzen Brenngeräte geliefert worden. Also relativ zügig für den ihre Verhältnisse. Aber es hat dann trotzdem gedauert, weil man braucht halt dann noch Leute zum Umsetzen. Und ich bin dann 2015 im März dazugekommen und habe dann im Endeffekt haben wir dann erst angefangen, die Verrohrung, die Verkabelung und auch überhaupt das ganze prozesstechnisch zu denken und haben dann ein Jahr umgesetzt, bis wir 2016 letztendlich am St. Patrick's Day dann die Produktion gestanden haben.
Habt ihr trotzdem mittlerweile einen ganz beachtlichen Ausstoß? Wie viele Leute arbeiten eigentlich momentan bei euch?
Ja, das wächst ständig. Die genaue Zahl, die ist für jeden schwierig zu durchschauen. Nein, wir sind aber insgesamt, wissen wir, knapp über 40 Personen. Alles in allem. Mit Tourguides, mit Aushilfen und so weiter. Und wenn wir von Festangestellten reden, sind wir so bei 22 Personen. Also schon eine ordentliche Menge und die Tendenz tatsächlich stark steigend. Wir brauchen Leute. Wir haben ein großes Unternehmen. Wir wollen viel erreichen. Von dem her, ja, sind wir schon ein schönes Team.
Kommt ihr dann in Zukunft vor, denn noch weiter zu expandieren, noch was größer zu werden?
Die Gedanken sind immer mal da, auf jeden Fall. Also da spricht doch wenig die Kirche. Ich denke, dass wir schon Bock drauf haben, definitiv. Jetzt sind wir natürlich für alle gerade eine schwierige Situation. Ja. Klar, man merkt es an der Branche und so weiter, sind viele unter Druck und so weiter. Aber bei uns geht es ganz klar vorwärts und immer positiv. Und wir werden da definitiv noch einiges tun, erweitern, bauen. Wir brauchen Leger und so weiter. Also wir haben noch einiges vor.
Ja, ihr habt ja gerade momentan die zwei 6000 Liter Brennblasen. Habt ihr da schon nachbestellt? Oder?
Ja, die haben wir ja noch gar nicht ganz ausgelastet. Also wir könnten ja auf den Brennblasen natürlich immer dreischichtig, 7 Tage die Woche brennen. Also das heißt, da haben wir noch Potenzial. Aber ja, wie gesagt, Gedanken in solche Richtungen gibt es immer wieder mal, dass man sagt, hier, was können wir noch tun? Was interessiert uns? Was können wir selber produzieren? Also ja, da werden wir weiter kreativ bleiben.
Ja, zur Produktion. Wo bezieht ihr eure Rohstoffe eigentlich her?
Ja, da haben wir zwei Wege im Endeffekt. Bei uns gibt es halt unpeated und peated und das sagt dann schon alles. Also alles, was unpeated ist, was im Endeffekt Pilsner-Malze oder auch Spezialmalze, Karamellmalze, geröstete Malze sind, die beziehen wir von der Melzerei Weiermann in Bamberg, also hier fränkische Heimat, und haben zudem jetzt gerade im Moment zum Beispiel das Heimatmalt laufen. Das ist also eine Gerste, die wird hier direkt um die Ecke auf der Höhe Reichertshausen ist es bei Ammerbach, bei mir um die Ecke angebaut von Bio-Naturlandbauer, und die wird dann in Hasfurt oder jetzt gerade in Bamberg vermelzt von Weiermann und kommt dann wieder zurück als unser Heimatmalt, wie man es nenne. Und da haben wir auch einen Teil jetzt als Buchenrauchmalz, also räuchern lassen. Das sind dann eben so Geschichten, die wir hier noch machen, so ein bisschen regional, die man spielen können, und auch gar kein kleiner Anteil. Das sind fast 80 Tonnen Malz, die wir da dieses Jahr verarbeitet haben, beziehungsweise die wir da herausbekommen haben, also eine ordentliche Menge. Und alles, was dann eben rauchig ist, wobei stimmt nicht ganz, Buchenrauchmalz ist auch rauchig, also das bekommen wir natürlich auch noch aus der fränkischen Heimat. Alles, was dann aber torfrauchig ist, das bekommen wir von Glen Esk Maltings in der Highlands gelegen, wobei die Highlands hier an der Küste, dann Hillside, Montrose, in der Kornkammer von Schottland gelegen, ja, und da kriegen wir dann eben unser Peated Malt her mit Standard 54 ppm. Und das Torf kommt von St. Fergus. Das ist also noch ein bisschen nördlicher, oberhalb von Aberdeen gelegen. Das sind Torffelder. Also eine andere Zusammensetzung wie jetzt zum Beispiel das Eilertorf. Durchaus ein bisschen mehr Gehölze, ein bisschen holziger und dadurch auch nicht so medizinisch, ja, unsere Aromatik.
Habt ihr euch da bei der sag mal, Gründung beziehungsweise beim Aufbau schon Gedanken über Nachhaltigkeit oder so gemacht? Weil das wird ja jetzt in Zukunft irgendwann doch schon nochmal immer mehr, nochmal größere Bereiche irgendwie werden, bestimmt auch in der Produktion oder so.
Das ist ein Thema, das uns stark beschäftigt, logischerweise. Ich glaube, das beschäftigt uns alle, auch im privaten Bereich und so weiter. Und das wird auch eine große Aufgabe sein in der Zukunft, da auch zum Beispiel vom Heizöl wegzukommen, da eben in verschiedene, ja, die Transformation voranzutreiben. Und was wir in der Zwischenzeit tun, ist, dass wir für jedes Fass, das wir im Endeffekt hier beziehen, für jedes Fass, das wir befüllen, auch einen Baum pflanzen. Wir haben knapp 10.000 Fässer mittlerweile schon.
Ja, da kommt das zusammen.
Und also da kommen wir auch gut hinterher. Das kann man hier in der Region ja super machen. Wir haben ja hier eine waldreiche Region und können Aufforstung wunderbar auch betreiben in viele Bereiche. Und das ist aber nur ein kleiner Teil eben, und es soll in Zukunft natürlich dann verstärkt werden, dass man dann eben ja die Prozesse auch überarbeitet. Also ach, das ist eine Aufgabe.
Weißt du, wie viel Wasser und wie viel Malz ihr pro Jahr verarbeitet?
Ich habe gedacht, die Frage bezieht sich auf den Sud, ne? Dass man dann drüber kommt.
Ja, wie viel brauchst du pro Sud? Ist ja auch interessant.
Also pro Sud haben wir eine Schüttung, eine Malzschüttung von 2,2 Tonnen im Standard. Die variiert aber natürlich ein bisschen. Wenn man jetzt einen Spezialmalz fahren oder sowas, hast du durch das, dass das Spezialmalz karamellisiert ist oder geröstet ist, weniger Zucker, weniger Stärke im Korn. Die wird einfach verbraucht für Geschmacksstoffe. Das ist dasselbe wie wenn ich einen Steak anbrate, diese Maillard-Reaktion, diese schönen Geschmacksstoffe, die werden eben auch produziert aus Extrakt, der auch gern Alkohol geworden wäre. Und von dem her verringert sich da die Ausbeute, musst du also ein bisschen mehr Schüttung fahren. Das heißt, es geht hoch bis 2,5 Tonnen, die wir brauchen. Das Malz ist dann teurer und die Schüttung ist teurer. Das erklärt dann schon mal, dass es natürlich nicht unbedingt der Standard ist in der Industrie. Aber ja, so ein Münchner Malz, das schmeckt schon geil. Also 2,2 Tonnen ist aber so der Standard, ein Pilsner Malz, die man braucht pro Sud. Ja, und ein Sud ergibt dann einen Washback mit 10.800 Liter und 8% Alkohol. Ja, das ist ein Durchgang dann immer. Und die Wassermenge sind ungefähr 12 Kubik, die man da braucht, die man für einen solchen Durchgang. Und das ist dann eben ein bisschen mehr, wie das, was im Washback ist. Warum? Weil natürlich auch Wasser im Treber hängen bleibt. Der Treber, der dann, vorher war es ja trockenes Schrot, nachher wird der Treber nass an den Bauern abgegeben. Also da hängt dann auch noch ein bisschen Wasser drin. Ne? Das sind so die Verhältnisse.
Die nächste Frage habe ich bei euch geklaut, weil die fand ich nämlich super. Ich habe mich beim letzten Mal, ich habe mich um 1.000er verrechnet, weil ich mit zu wenig Alkohol gerechnet hatte
im
Tasting.
Geil.
Ja, wie viel Malz braucht ihr für eine Flasche Whisky?
Ja, das war eine interessante Frage, gell? Und die war tricky natürlich, ja. Also ich habe es dann immer runtergerechnet gehabt und für eine Flasche Whisky, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir nehmen jetzt mal unsere Core Range, 0,7 Liter Flasche, so wie sie jetzt gerade hier vor uns steht, 46 Volumenprozent, dann sind in dieser Flasche ungefähr 899 Gramm Malz. Also sagen wir grob 900 Gramm Malz, die verwendet werden, um den Alkohol zu produzieren, der in dieser Flasche steckt. Also das ist schon ein bisschen was und wir haben ja da mal ausgerechnet gehabt, das sind so knapp 23.658 Körner. Ja. Ich habe das genau ausgerechnet, muss ja irgendwelche Werte annehmen. Kannst ja nur über Rechnung machen, weil über Ausbeuten und so weiter. Aber es ist schon verblüffend viel, ne? Also das ist schon einiges.
Ich habe mir zu wenig Alkohol gerechnet, ich war bei 22.600 grob.
Oh, mein lieber Schwan, ja, nicht schlecht. Ja. Also sehr nah dran.
Ja. Nicht nah genug. Ja, ja. Genau, jetzt haben wir ja quasi schon geklärt, wie viel Sud du brauchst, wie viel Malz, wie viel Wasser du hast pro Sud. Wie hoch ist dann euer Ausstoß im Jahr an fertigem Whisky?
An fertigem Whisky, das heißt der Verkauf.
Einmal quasi der Rohbrand, was ihr habt im Jahr und einmal der Verkauf.
Der Verkauf, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß aber, dass wir 200.000 Flaschen letztes Jahr abgefüllt haben. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Wobei die sich aber dann wieder aufteilen auf 0,5, 0,7, ne, verschiedene Größen. So, jetzt könnte man das aber mit den verschiedenen Alkoholgehalten natürlich runterrechnen auf die LA. Aber das ist eine ordentliche Menge. Produzieren tun wir deutlich mehr, weil wir natürlich auch ins Lager produzieren möchte. Wir wollen gerne auch länger reifen und auch gerne irgendwann ein 12-jähriges Standard oder ein 10-jähriges meinetwegen auch gerne ein 15-jähriges anbieten. Also muss viel liegen bleiben und daher produzieren wir deutlich mehr. Also das heißt, wir investieren in die Zukunft. Wir haben letztes Jahr 256.000 LA produziert. Also Liter reinen Alkohol, was eine ordentliche Menge ist. Für Deutschland natürlich die größte Menge. Aber durchaus im Vergleich mit schottischen Verhältnissen doch sehr klein, sehr handwerklich noch.
Wenn wir jetzt bei den schottischen Verhältnissen sind, ihr habt ja auch die schottischen Brennblasen. Orientiert ihr euch sehr am schottischen Vorbild oder habt ihr ja so ein bisschen euren eigenen Weg gefunden?
Grundsätzlich sind wir schottisch orientiert, absolut. Also wir haben das Rad jetzt nicht komplett neu erfunden. Warum auch? Das sind Sachen, die funktionieren gut. Also das heißt, wir haben die zweifache Destillation, wir haben Vor- und Nachlauf-Wiederverwendung, ja, wir haben Potstills, wir haben hölzerne Washbacks. Also wir haben vom Prozess her im Endeffekt sind wir sehr nah am schottischen Prinzip, so wie es auch die Japaner auch fabrizieren und so weiter. Aber es gibt dann ganz viele Dinge, die tun wir doch ziemlich anders, wie es in Schottland ablaufen. Wir haben es schon gehabt über Fässer. Natürlich die Fassarten, die hin und raus natürlich maßgeblich auch den Geschmack mit beeinflussen. Da haben wir halt eine Riesenvariation. Teilweise halt auch oder ganz viele Dinge, die dann eben auch gar nicht erlaubt werden in Schottland, die natürlich aber völlig erlaubt sind in der EU. Wir haben eine hohe Variation an Mashbills, also über 20 Mashbills, die wir haben. Nicht nur mild rauchig, sondern auch verschiedene Mischungen damit, Spezialmalzen und Buchenrauchmalzen und so weiter. Also das macht dann auch noch viel Spaß. Wir haben auch verschiedene Hefen probiert, klar. Am Anfang sind aber dann im Endeffekt, haben uns eingeschossen da auf einen Hefetyp und das ist der schottische Hefestrom M1. Aber auch da gab es eben verschiedene Ausrichtungen. Also grundsätzlich ja, Prozess schottisch, aber dann die Experimentierfreude, die man noch dazu addieren. Ach, die Technik muss man dazu sagen, die in der Anlage steckt. Zum Beispiel ein Bodenröhrwerk im Washback und auch Kühlplatten im Washback, wo ich die Temperatur bei der Gärung exakt bestimmen kann. Das sind doch Dinge, die man dann eigentlich so nicht findet. Die sind ein bisschen außerhalb der Norm.
Wie sieht es eigentlich so im internationalen Bereich aus? Pflegt ihr da irgendwie Freundschaften zu anderen Brennereien?
Absolut, gerne. Ja, wir sind ja sehr viel unterwegs. Wir berichten da immer sehr viel drüber. Und Ziel von dem Ganzen ist natürlich, da Freundschaft zu schließen, Kontakte zu haben, dass man was austauscht. Und das funktioniert natürlich nicht immer, weil du brauchst ja immer jemand gegenüber, der auch Bock drauf hat und der auch auf deutsche Destille Bock hat. Das ist nicht immer gegeben, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber doch immer öfters. Also das macht Spaß. Wir dürfen jetzt bald Teil sein von einer Hausmesse bei der Hollywood Distillery zum Beispiel. Haben da auch schon letztens für einen Blended Malt Single Malt Whisky bereitstellen dürfen. Also das heißt, wir haben den internationalen Kontakt und es macht Spaß. Mit Mark Myhrer haben wir ja schon sehr lange befreundet und haben da auch schon am Anfang schon mal New Make brennen dürfen. Ja, mit Milk & Honey sind wir gut in Kontakt und auch mit vielen anderen. Also ist absolut unser Ziel und macht Spaß. Und gerade über den Austausch ergibt sich manchmal was, wie wir in Japan waren, haben wir dann Sochu-Fässer bekommen, wo es normal schwieriger ist, dran zu kommen. Aber das sind die Dinge, der Benefit oder wie man in New York waren, von Widow Jane Bourbonfässer bekommen. Die sind jetzt auch nicht so groß im Markt. Das macht Spaß.
Ja, man sieht so unten bei euch direkt mit als erstes, wenn man in den Hof kommt, eure Silos draußen und ihr habt ja eure eigene kleine Mühle. Weißt du grob, in welchem Verhältnis ihr euer Malz selber schrotet?
Ja, ganz grob auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel was, wo man auch unsere eigenen Verhältnisse gefunden haben. Man kennt die Verhältnisse, die oft auch in Schottland genannt werden, über die Pateos oder die Bobby Mills, ja, die 6 Walzenschrotmühlen, die dort verwendet werden. Wir haben ein bisschen anderes Verhältnis, was für uns passend ist. Wir haben 4 Walzenschrotmühle von Bühler. Die ist ausreichend, das funktioniert wunderbar. Schweizer Technik, hoher Standard. Wir haben 10-80-10, also 10% Spelze, 80% Krise oder Stärke, wie man es nennen will, und 10% Mehl. Das ist so ungefähr das, was bei uns sehr gut funktioniert. Im Läuterbottich, im Prozess, auch von der Ausbeute her.
Nach dem Schroten, man kennt ja alle, kennt es ja in der Produktion, ihr kommt als erstes in die Meshtan. Wie oft gießt der neue Schroten der Meshtan auf? Also wie oft wird es wiederverwertet bei euch?
Wir haben insgesamt 4 Wässer. Also das erste ist ja das Einmaischwasser, mit dem wir reingehen, wo wir dann so die 63, 64 Grad, die Vergleistungstemperatur erreichen wollen, dass die Stärke vergleistert, dass es sich quasi in Lösung geht. Und dann haben wir nochmal 3 Wässer, mit denen wir dann immer höher gehen. Also das zweite Wasser und das dritte Wasser, da steigen wir dann quasi mit der Temperatur wie eine Rampe langsam an, sodass wir dann quasi nach dem dritten Wasser bei 80 Grad ungefähr sind. Und nach dem Wasser, wir ziehen gleichermaßen die ganze Zeit Würze ab, kontinuierlich, füllen mit dem Washback. Dann ist der Washback gefüllt und das letzte Wasser, was noch drüber kommt, da gehen wir dann richtig heiß rein, also über 90 Grad bis annähernd 100 Grad und das wird dann als Glattwasser, wie der Brauer das bezeichnet, das wird wieder zurück in den Hot Liquor Tank dann, ja, gepumpt, auf gut Deutsch, und dann eben zum Einmeischen wieder verwertet. Also sind 4 Wässer insgesamt, die wir verwenden. 3 Aufgüsse, wenn man wie in der Sauna spricht.
Zu den Washbacks, habt ihr eine Standardfermentierzeit oder experimentiert ihr da auch ein bisschen?
Wir haben über Jahre lang eigentlich ein ziemliches Standard gehabt. Und zwar sind das so 65 Stunden im Minimum. Übers Wochenende dann gerne mal 110 Stunden, so dass man quasi so Durchschnitt so auf 80 Stunden kommen. Also eher eine längere Gärzeit. Da geben wir dem Ganzen also gern ein bisschen Zeit und mache dann eben aus dem Ganzen dann, so wie man sagt, aus manchen schottischen Brennereien gehen, dann immer einen Verschnitt von New Make. Also das Ganze ergibt dann eine Mischung pro Woche, wenn man so will. Und in letzter Zeit haben wir sehr viel experimentiert, was das angeht. Haben auch mit einem Student von der Uni Geisenheim hier eine Masterthesis aufgesetzt, haben einige Dinge probiert und sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir eigentlich die letzten Jahre also alles ganz gut gemacht haben. Auch geschmacklich, es hat alles gut gepasst. Man kann immer noch mehr rausholen, das haben wir festgestellt. Man könnte mehr Ausbeute rausholen und so weiter. Aber das Ausbeute rausholen auf Biegen und Brechen wird immer zu Lasten der Qualität am Ende gehen. Das haben wir rausgefunden. Von dem her sind wir ganz froh, dass wir eigentlich das ganz gut gemacht haben die letzten Jahre und bleiben also bei den 65 bis 110 Stunden.
Genau, wie gesagt, wir haben sie vorhin direkt am Anfang auch schon festgestellt, ihr produziert ja beides. Ihr habt ja Milden Spirit und Rauching. Kannst du so an Monaten sagen, wie lange ihr im Jahr was produziert?
Man kann ungefähr von einem prozentualen, wenn man von der Gesamtproduktion ausgeht vom Jahr, von 60-40 ausgehen. 60% unpeated, 40% peated. Das ist jetzt aber neuerdings so. Wir haben also schon Jahre gehabt, die letzten Jahre, wo es 50-50 war. Es war mal irgendwann am Anfang der Gedanke, wir machen fast nur peated von unserem Inhaber, Andi. Aber ich glaube, da hätten wir auch, das wäre auch schade gewesen, weil natürlich das trotzdem nach wie vor so ist, dass man in der Single Malt Whisky Szene doch mehr Leute hat, die anbietet, bevorzugen. Und da hätte man sich natürlich im riesengroßen Publikum verschlossen. Also von dem her ist es ungefähr 60-40. Und wir produzieren im Sommer immer peated. Also wir haben unsere Saison im Sommer, die peated Saison. Und im restlichen dann Herbst bis Frühjahr dann eben mild, wie wir es nennen, oder unpeeled. Und von dem her, ja, gerade im Moment produzieren wir quasi unpeeled, unser Heimatmold. Ja.
Wie viele Brennvorgänge fahrt ihr und hast du eine Zahl an Volumenprozenten, was die Lowvines bei euch nach dem ersten Brennvorgang haben?
Ja, die Lowvines haben so um die 21 Volumenprozent bei uns. Ja. Und wenn wir dann nach dem zweiten Brennvorgang rauskommen, sind wir im Herzstück so bei 69,5, je nachdem, mild rauchig. Eigentlich so eine bekannte Größe ist. Wir verdünnen alles auf 63,5 dann für die Fassabfüllung. Die Anzahl der Brennvorgänge richtet sich ja dann maßgeblich nach den Suden, die wir pro Woche fahren. Im Moment fahren wir 4 Sude pro Woche, haben aber auch durchaus schon zweischichtig sehr lange gefahren mit 7 Suden pro Woche oder danach 3 Schicht, also bis Mitte letzten Jahres waren wir dreischichtig unterwegs, richtig am Anschlag fast. Und da können wir dann bis zu 9 oder auch 10 Sude machen. Ne? Und jeder Sud bedeutet bei uns 2 Wash-Brände, weil wir den Washback quasi halbieren. Ne? Also wir haben 10.800 Liter im Washback und haben dann 5.400 Liter, genau die Hälfte, die wir in die Washstill reinfüllen, die ja maximal 6.000 Liter fasst. Also das heißt, wenn wir jetzt gerade im Moment 4 Sude machen, haben wir 8 Washstills die Woche und dann haben wir immer 1,5 Lowvines in der Spirit Still. Also von dem her kann man da nochmal rüberrechnen. Und das ist natürlich ein bisschen ein unteres Level, was wir da gerade im Moment fahren, so 4 Sude pro Woche. Da ist jeder Washback einmal belegt. Das ist so das Minimum, was wir eigentlich machen wollen. Aber wir sind natürlich auch sehr froh, wenn wir bald wieder ein bisschen hochtunen können und machen zweischichtig 7 Sude. Ja, da freuen wir uns als Produktionsteam.
Apropos Produktionsteam, bildet ihr Azubis aus bei euch im Betrieb?
Ja, seit September letzten Jahres haben wir der erste Azubi. Also wir bilden einen Destillateur aus. Natürlich hat er einen starken Schwerpunkt jetzt auf Single Malt Whisky, ganz klar. Das war aber auch sein Ziel. Wir werden ihn aber natürlich auch mal in andere Distillen, auch was Obstbrand angeht, mal schicken, weil als Destillateur lernst du natürlich dann alles. Ja, auch in der Berufsschule in Dortmund. Also wir bilden jetzt tatsächlich jetzt das erste Mal aus, ja.
Dann haben wir die Voraussetzungen da nämlich auch schon geklärt eigentlich. Da waren wir uns nämlich im Vorfeld nicht so ganz sicher.
Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir einen Brauer ausbilden können, ne? Weil wir ja das Bier im Endeffekt mit drin haben. Aber da fehlt einfach dann zu viel zur Brauerei. Das ist doch beim Destillateur dann eigentlich ein bisschen besser. Aber wir leben wirklich beim Whisky-Bereich so zwischen der Welten. Ne? Also du hast den Brauprozess und du hast die Destillation. Aber der Destillateur ist in dem Brauprozess, im Bierbrauprozess eigentlich normal überhaupt nicht drin. Ja, anders, der Brauer ist eigentlich überhaupt in der Destillation nicht drin. Also wir haben wirklich so zwei Welten zusammen, Brauerei und Destillation. Ne? Das macht den Whisky, glaube ich, auch ein bisschen besonders, ja.
Also wäre quasi der Brauer eigentlich auch eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit in der Brennerei.
Absolut, also wir haben im Team Braumeister, Brauer, ne, ich bin selber Braumeister und von der Brauerei zum Whisky ist meines Erachtens sogar einfacher wie vom Destillateur zum Whisky. Und es ist eine gute Basic, weil man darf nicht unterschätzen, ein Fass ist verdammt wichtig, schön gut. Destillation muss funktionieren, aber die Basic für alles ist der Brauprozess. Der Rohstoff Malz liefert all das, was die Hefe dann überhaupt erst zu Aroma werden lassen kann und was ich dann überhaupt erst überdestillieren kann. Ich kann natürlich was kaputt machen durch falsche Destillation und durch falsche Fässer, aber die Grundlage zu schaffen für was Gutes, das ist ganz klar dem Brauer seine Aufgabe. Das ist ein Brauprozess und deswegen.
Ja, ihr habt ja, glaube ich, momentan über 300 verschiedene Fassarten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
368 sind wir mittlerweile, ja. Ja.
War das von euch von Anfang an klar, dass ihr so viel mit Fässern experimentieren wollt oder wie seid ihr denn drauf gekommen?
Ja, also da kamen zwei Sachen zusammen. Unser Inhaber, der gesagt hat, ich will, dass du experimentierst, ich habe da voll Bock drauf. Und dann kam ich dazu, ich habe einen Schaden. Also wenn ich irgendwo was Neues sehe und irgendwas mich interessiert, dann bestelle ich das einfach. Wie so eine Art Zucht ist das mittlerweile. Nee, also Spaß beiseite, aber das war von Anfang an klar, vom Andi auch vorgegeben. Und das ist natürlich ein Luxus, dass er sagt, hier, ey, es gibt keine Scheuklappen, wir probieren einfach alles aus. Und natürlich alles, wo du denkst, das macht auch Sinn und es ist sowieso was, was man natürlich auch als Brauer schon, wenn ich verschiedene Malze einsetze oder sowas, ich muss mir ja immer vorher überlegen, was harmoniert, was funktioniert zusammen, was ergibt es am Ende und dann kommt natürlich auch irgendwann die Frage, wo lege ich das denn rein, den New Make, ne? Also und da gibt es Dinge, die würde man nie kombinieren, wo ich sage, nee, das ist abwegig. Also zum Beispiel, was für mich immer abwegig war, ist, ich lege Rauch in ein Ex-Apfelweinfass. Das war bisher für mich irgendwie eine noch doch eine abwegige Geschichte. Ich weiß an, warum, ne? Aber das funktioniert einfach mit dem Unpeated Newmake unserer Meinung nach. Aber gut, warum nicht mal ausprobieren eigentlich, denke ich mir gerade so. Aber also von dem her, ja, es gibt schon Dinge, die sind vielleicht abwegig am Anfang. Wir haben vorhin hier die X-Miss Edition nochmal probiert, Ex-Jägermeister-Fass. Da wird man erstmal denken, Jägermeister, um Gottes Willen oder so. Aber das funktioniert mit dem rauchigen Newmake wirklich gut, weil diese Rauchigkeit, die wir haben, die ist eher eine kräutrige, die ist jetzt nicht medizinisch oder sowas und der Jägermeister Kräuter dazu, das wird zu einer Harmonie. Also da funktioniert schon deutlich mehr, als das manch einer vielleicht denkt und man muss sich da einfach viel trauen, man muss es aber natürlich auch können und den Luxus muss man ganz ehrlich sagen, dass jemand das Geld in die Hand nimmt, da ist man natürlich sehr dankbar als derjenige, der das entscheiden darf, wenn du jemand hast, der einfach sagt, mach.
Ja. Habt ihr denn da schon mal was ausprobiert und habt gesagt, ja, da sind wir jetzt übers Ziel hinausgeschossen, das war nichts, das können wir so nicht anbieten?
Ja, das ist ja manchmal bei manchen Fässern, es ist so eine Geschichte. Also ich sage eigentlich immer, es gibt kein Fass, das keine Verwendung findet. Es gibt ja Fässer, wo du zum Beispiel bei einer Akazie, haben wir das mal gehabt, wo du eine Bitterkeit feststellst, wo du sagst, ah, das ist jetzt für ein Einzelfass, nee, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Also da gibt es schon mal Fässer, die schießen so ein bisschen drüber hinaus. Mhm. Gerade bei im Virgin-Bereich, dann Virgin Wood, ob das eine Akazie vielleicht einmal ist oder sonst was. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt bildet man ja immer eine Vermählung aus verschiedenen Fassarten. Und es gibt verschiedene Kategorien in unserem Verständnis. Es gibt eine Basis, die trägt einen Blend, also Blend jetzt nicht im Sinne von Blended Whisky mit Grain oder sowas, sondern ich vermehle ja verschiedene Fässer zu einer Signature Edition oder zu einem Single Malt Whisky immer noch. Und die Basis, das können Fässer sein, die das Ganze tragen, Bourbon-Fässer, Rum-Fässer, Rye-Fässer zum Beispiel. Dann habe ich immer einen Körper, das könnte zum Beispiel dann schon mal Rotweinfässer, Sherryfässer, sowas sein. Und es gibt dann noch so eine kleine prozentuale Geschichte, das ist wie das Pfeffer und das Salz. Das sind dann eben Gewürzfässer oder Kopfnoten, wie man es auch immer nennen will. Und genau da können solche Fässer eben den kleinen Unterschied spielen, die du als Einzelfass nicht brauchst. Also keiner wird auch ein Pfeffer oder ein Salz pur essen. Aber am Gericht, ne, in dem ganzen Gericht, ist das eben der Unterschied, der es ausmacht, dass das Ding auf einmal dann gepusht wird. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Ausstoß bei uns. Haben wir ja noch nicht gehabt. Ja? Also ich habe mit Sicherheit mal Fässer verwendet als Kopfnote, die vielleicht sonst als Handfilled, als Einzelfass, ich mir nicht hätte vorstellen können und die ach, vielleicht nicht geschmeckt hätte. Also solche Fässer gibt es definitiv. Ja.
Wie sieht es bei euch momentan aus mit den Sherryfässern? Bekommt ihr da noch Fässer mit einer langen Vorbelegung oder müsst ihr auch wie so viele andere auf die Season Casks zurückgreifen?
Das ist auch ein Thema, das würde ich so komplett getrennt mal sehen, weil ich meine, wir kennen alle unsere, also jeder, der Sherry-Whisky oder Sherry-Fass gelagerten Whisky liebt und ein Fan davon ist. Und in Deutschland ist es ja eine große Fanbase, ob das jetzt Glendronach ist, ob das Macallan meinetwegen auch ist und so weiter. Glenfarclas. Größtenteils muss man einfach wissen, dass das alles das, was wir da so lieben, auf Seasoning-Fässer aufgebaut ist, logisch. Die alten Fässer gibt es gar nicht in der Menge, wird man auch in Andalusien irgendwo finden, wenn man da durch die Tonnerias tourt und da weiß man, was da jeden Tag gebaut wird. Hauptsächlich 80%, 90% für Macallan. Ja? Und das sind alles Seasoning-Fässer. Die bringen auch wunderschöne Whiskys hervor. Natürlich kein Vergleich zu uralten, schönen Sherry-Fässern. Absolut. Die sind rarer, definitiv, aber man kann sie haben. Wir haben welche und wir kriegen ja immer wieder welche. Das machen halt dann die Kontakte aus. Wir sind jetzt übernächste Woche wieder 4 Tage in Andalusien mit 4 Mann, um einfach Kontakte zu pflegen und dort auch entsprechend zu schauen, wo bekomme ich solche Raritäten her, weil sie einfach Spaß machen. Aber das sind eben 2 getrennte Dinge. Die große Industrie ist aufgebaut auf Seasoning-Fässer. Seasoning-Fässer haben nie einen Sherry gesehen, das muss man wissen. Das ist eine Sorbetable, da heißt das. Das ist eigentlich ein Vorprodukt vom Sherry. Das sind aber wunderschöne Fässer. Wir lieben die Whiskys, die da rauskommen. Jeder wird sagen, es sind Sherry-Fässer, die werden auch so bezeichnet. Und dann gibt es eben diese Spezialfässer, die halt eben mal 20, 60, 100 Jahre belegt waren. Aber die 100-Jährigen, die finden wir fast gar nicht. Solera-Fässer sowieso nicht. Schwierig. Aber gut, das sind eben die 2 geteilten Dinger. Wir haben keine Probleme, wir kriegen Fässer in geiler Qualität und sind da, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, Wir haben ja diese riesen Menge, die wir benötigen und können uns da quasi so als handwerklicher Brenner, wenn man so will, im Vergleich zu den Schotten, ganz gut in Andalusien behaupten. Also wir kommen da immer wieder mal an so Spezialdinge ran und gerade über unseren Direktkontakt haben wir da zum Beispiel zu Jiménez Spinola, eins von den herausragenden Weingütern, die auch wirklich den PX zum Beispiel noch komplett auf altertümliche Art selbst machen, was fast niemand mehr macht in dem ganzen Dreieck. Der kommt ja aus Montilla normal. Das macht dann schon Spaß, ja.
Ja, sehr schön.
Wenn ihr jetzt einen neuen Whisky macht, wie viele Leute sind daran beteiligt, so an der Entscheidung, was jetzt letztendlich zum Schluss in die Flasche reinkommt?
Im Endeffekt geht erstmal alles über mich halt. Ich habe ja damals schon die Fässer mal ausgewählt und die Mashbills und so weiter. Und ich mache mir meine Gedanken, welche Richtung könnte was gehen? Was ist unser Thema? Was könnte dazu passen? Ist es eine Signature Edition? Ist es ja vielleicht eine neue Heavy Metal Edition? Wo, in welche Richtung wollen wir gehen? Die grob grundsätzliche Entscheidung, brauchen wir was Mildes oder was oder Peated oder sowas, die fällt natürlich hier auf Geschäftsführungsebene oder Führungsteamebene zusammen. Und dann gehe ich eben rein und wähle Fässer aus. Die Fässer werden beprobt, kommen Pröbchen, dann verkoste ich das alles, dann gucke ich, welche Kombinationen passen und so weiter. Und dann gehe ich mit meinen ersten Vorschlägen, meine Ideen dann rein und dann sind wir immer eine Runde. Also wir haben immer 2, 3, 4 Mann, die dann mit mir zusammensitzen und ich sage, hier, wir verkosten das zusammen, was haltet ihr davon, wie sehen wir das, in welche Richtung gehen wir? Und dann kommen wir schon in so eine Richtung, ne? Dann sagt man hier, könnten wir uns mehr Mürze vertragen und so und dann geht es in die nächste Runde. Und dann gibt es vielleicht noch 2 Runden, bis dann alle auf einem Nenner sind und sagen, geil, okay, wir haben das Ding gefunden, das passt. Und dann am Schluss gehen wir her und tun zusammen Runder verdünnen und gucken nach dem richtigen Alkohol. Also es ist nie eine Entscheidung, die ich am Ende selber fälle, das will ich auch überhaupt nicht. Wenn wir das im Team machen, wenn wir da 3, 4, 5 Mann sind, dann wird die Entscheidung immer besser sein, weil man zusammen auch den guten Kompromiss findet, wo jeder sagt, das wird jetzt auch die Leute begeistern. Das Schöne ist, wir haben die Freiheit zu tun, ja, was man denke, was auch einfach richtig ist. Also da gibt es keine starre Vorgabe, auch beim Alkohol. Deswegen kommen dann so Alkoholgehalte halt raus wie 53,4% oder ja, oder 56, irgendwas Prozent. Das sind einfach die Alkoholgehalte, wo man sagt, dieser Whisky braucht diesen Alkoholgehalt. Ja. Der braucht nicht ein halbes Prozent weniger oder eine 0,2 weniger, weil das macht manchmal viel aus, denkt man gar nicht. Und das ist natürlich auch ein Luxus, nenne ich es jetzt mal wieder, dass man einfach frei entscheiden kann und dann auch eben immer das von seiner Warte her das Beste präsentieren kann, anbieten kann.
Du hast ja schon mal kurz angesprochen mit den Heavy Metal Editions. Wie kam es überhaupt zu den Kooperationen mit den Bands und habt ihr da schon noch was in Zukunft für die Planung? Oder?
Ja, das war eigentlich, im Endeffekt hat es ja angefangen mit Gravedigger und Gravedigger war ja, ist auch viele bekannt, bei Aureum vor, bei den Nachbarn hier direkt um die Ecke, bei Ziegler. Und da hat es einige Veränderungen gegeben und die Band wollte sich da verändern, auch von ihrer Seite. Also es gab Veränderungen bei der Brennerei, aber auch bei der Band, das wollte ich damit sagen. Und der Axel Ritt, wir kannten uns vorher schon. Er steht auf Peated Whiskies und hat dann gesagt, ja, eigentlich im Endeffekt gehe ich hier gerade ein paar Meter weiter und da fühle ich mich eigentlich richtig daheim. Und da haben wir eben dann ziemlich schnell den Faden gefunden und er hat gesagt, hey, ich habe Bock, wollt ihr auch? Und wir haben gesagt, klar, warum nicht? Haben wir Lust drauf und haben dann die ersten Whiskies entwickelt. Die ganze Sache hat natürlich dann auch ein bisschen ausgestrahlt und der Erfolg der ganzen Geschichte auch in der Heavy-Metal-Szene dann hat uns dazu gebracht, dass man dachte, danke, ja, dass wir doch vielleicht auch die eine andere Band noch da hinzuziehen können. Und so kam dann der Kontakt zum Manager, der unter anderem dann Judas Priest eben dann auch managt und da gesagt hat, ja mega, finden wir gut. Und dann natürlich eine Band, die noch einmal international bekannter ist, also über alle Kontinente hinweg. Da haben wir gesagt, das ist doch eine tolle Sache, den Namen ein bisschen zu verbreiten. Und so kam eben dann die Kooperation mit Judas Priest noch zustande.
Ja, ich muss mal meinen Jungs mal sagen, das soll man eine E-Mail schreiben.
Wie seid ihr auf die spezielle Flaschenform gekommen?
Flaschenform ist auch wieder durch mich entstanden. Ich habe irgendwo am Anfang, wie wir angefangen haben, habe ich irgendwann gesagt, also wenn wir irgendwas huldigen müssen, wenn was besonders ist, dann ist es eigentlich im Endeffekt sind es die Potstill-Sachen. Die findet man jetzt in Deutschland nicht so oft oder nicht nochmal. Und dann habe ich gesagt, wenn wir unseren Potstills huldigen wollen, warum machen wir denn nicht eine Potstill-Flasche? Und so kam eigentlich die ganze Idee auf. Dann habe ich die technische Zeichnung mal irgendwann nach Italien geschickt, zu Vetro Elite. Und habe gedacht, die Italiener, die die kennen sich mit Mode aus, die haben einen Blick fürs Ästhetische. Und wenn die davon begeistert sind und die das machen wollen, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Und die waren auch tatsächlich begeistert und haben das wirklich hervorragend umgesetzt. Und somit ist jetzt quasi die Flaschenform, die wir jetzt hier bei die Potstills, die wir haben, jetzt in 05 und 07, das ist im Endeffekt fast 1:1, also nicht auf der Mikromillimeter genau, fast 1:1 die Abbildung von unseren Potstill-Brennblasen.
Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Einstellungsmerkmal.
Klar, und das war dann die andere Geschichte. Wir haben die Bud Spencer und Terence Hill Range dann als ein Blended, ja, zunächst mal als Single Malt Whisky, dann als Blended Malt aufgelegt. Und da war natürlich, ja klar, ein Bud Spencer, das muss irgendwie eine wuchtige, eine bauchige Flasche sein. Ne? Das muss doch irgendwie auch zusammenpassen zu dem Charakter. Genauso wie es beim Heavy Metal dann im Endeffekt auch die Überlegung war, okay, das hat so ein bisschen eine Sargform. Ne? Das passt zu Grave Digger. Das Etikett hinten dran noch angelegt und das haben wir jetzt natürlich bei Judas Priest auch behalten. Aber so macht man sich halt immer seine Gedanken und das muss irgendwie alles stimmig sein. So ist also wie wir herangehen an die Geschichte und da gehört alles dazu. Die ganze Aufmachung, das Etikett natürlich ganz wichtig. Das muss alles ein Bild ergeben und irgendwo stimmig sein, ja.
Ja, bei den Bud Spencer Sachen ist ja jetzt überall, ich glaube, ein großer Teil irischer Malt mit drin. Wieso könnt ihr denn nicht mal Single Malt produzieren?
Also bei uns war es so, dass wir im Endeffekt natürlich uns erhofft haben, dass wir einen Erfolg haben mit Bud Spencer und Terence Hill. Als zunächst mal hat es ja angefangen mit Bud Spencer. Als Werbeträger, als Figur, als positiv besetzte Figur, die Kult ist. Und der Erfolg war dann so groß damals, dass wir das nicht haben herbringen können. Wir waren ja ein halbes Jahr out of stock und wir haben schnell erkannt, also die Nachfrage können wir mit unserem Single Malt gar nicht decken. Und eine alte Idee ist aus dem Hut wieder hervorgekommen, aus der Schublade wieder hervorgekommen, vielmehr, nicht aus dem Hut gezaubert. Und da haben wir mit David, derjenige, der die Distille hier designt hat, den besten Partner da an der Hand haben, der die Great Northern Distillery als Managing Director mitverantwortet, war es eigentlich dann naheliegend, dass wir gesagt haben, okay, gut, wenn hier so eine große Nachfrage da ist, wir können sie nicht bedienen, dann können wir uns entweder dazu entscheiden, wir hören auf oder wir gehen den Weg und switchen das Ganze um in ein Blended Whisky und nehmen hier eben unsere, nicht irgendwas, ne, man kann ja alles Mögliche einkaufen in der Welt, aber wir haben ja hier eine Freundschaft und eine enge Verbindung zum David und bringe dann eben hier den David wieder mit ins Spiel. Und so war das dann eine schöne Sache und man muss auch dazu sagen, die Qualitäten von der Great Northern Distillery sind auch hervorragend. Also uns schmecken der Grain Whisky, der Single Pot Still, aber auch der Triple Distilled Single Malt, das schmeckt uns einfach sehr gut und man konnte dann eben, ach, den Peated Malt, den sie herstellen, ach, Triple Distilled, man konnte eben aus denen verschiedene Komponente wunderbar diese Whiskys dann kreieren und mit dem Anteil von uns, der ja grob bei 20% liegt, hört sich wenig an, aber ja, der Blend würde so nicht schmecken, wenn da 20% von uns drin wären und man muss ja dazu sagen, es ist auch überhaupt kein typischer Blend, weil normalerweise würde ein Blend sehr groß, zu großem Anteil auf Grain Whisky basieren. Wir haben einen kleinen Anteil Grain Whisky bei den Terence Hills dabei. Warum? Weil sie wunderbar schön süß sind, die Grains. Der hat also eine Funktion, ne? Nicht weil er irgendwie günstig ist oder sowas, sondern der hat eine Funktion, der bringt die schöne Süße beim Terence Hill mit rein. Bei Bud Spencer ist gar kein Grain mit drin, da haben wir nur Potstill und Single Malt drin. Ne? Und Potstill ist mit das Edelste, was du da in Irland eigentlich kaufen kannst. Also schmacklich muss jeder für sich entscheiden, aber auch preislich und von dem her ist es eine sehr hochwertige Blends in unserer Augen und mache total Spaß und komme zum Glück auch sehr gut an.
Finde ich auch sehr schön, dass ich dann quasi mit David so ein bisschen der Kreis auch damit erschließt.
Absolut. Und ich finde, dann kann man das auch erklären und die Geschichte auch erzählen. Ja. Und natürlich ist es nie ein einfacher Weg zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Blended Whisky. Ja. Dafür sind wir ja eigentlich am Ursprung jetzt erstmal gar nicht angetreten. Aber in dem Fall war es für uns dann eine Herzenssache zu sagen, okay, mit dem David, da können wir uns das vorstellen, mit den Qualitäten. Ich denke mal, mit irgendeinem schottischen Whisky, den kann man ja sehr günstig einkaufen. Ne. Das gibt es ja alles. Tun ja andere, ach, irgendwie schottische Sache in ihre Flasche füllen. Und so, das wäre, glaube ich, niemals unser Ding gewesen.
Hast du mal so Tage dabei, du verkostest ja auch sehr, 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 sehr viel, wo du irgendwann mal sagst, ich kann es nicht mehr sehen?
Ja, irgendwann machen so die Geschmacksknospen immer mit, ne? Wenn man so Marathons hinter sich hat, nein, also nee, gibt es zum Glück nicht. Also, dass ich es nicht mehr sehen kann, aber ich teile mir das natürlich schon vernünftig ein, dass ich einfach auch geschmacksmäßig mitkomme. Es gibt ja mal Tage, wo man nicht so kann, wo man ein bisschen erkältet ist. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen so eine zu eine Nase. Das bringt überhaupt gar nichts. Das muss man sich auch so frei halten, dass man nicht wirklich dann unbedingt Entscheidungen treffen muss, sondern dass man sich das alles wirklich in Zeiten, wo wenig los ist, schon mal zurechtlegt, viel in der Schublade Schublade hat, was man rausziehen kann, sagen kann, hey, weiß ich schon, okay, Henfield braucht man neue, habe ich ja hier schon alles verkostet, nimm das Fass, zack. Also, aber zum Glück ist es nicht jeden Tag so, dass ich hier 50 oder 60 Probe durchverkoste. Das wäre schon heftig, ja, und man hat auch gar nicht die Zeit dazu. Man muss sich die Zeit danach nehmen, man braucht die Muse. Es gibt Tage, wo ich sage, irgendwie, heute ist Hektik, das brauche ich nicht. Ich muss mich wirklich hinsetzen können und mich konzentrieren können, damit am Ende auch dann vernünftig was rauskommt.
Ja, zurück zu sowas ganz Basic-Fragen. Was beeinflusst die Farbe eurer Whiskys überhaupt und wie steht ihr zur Kühlfiltrierung und zu Färben?
Ja, da haben wir haben so ein paar Statements oder so ein paar Sachen, die wir für uns eigentlich entschieden haben. Das ist mindestens 46 Volumenprozent Alkohol. Jetzt, wer jetzt gleich schreit, wir haben auch schon mal den One Cup mit 45, wie ich weiß es. Wir haben auch mal eine Rhein-Neckar-Löwen-Edition gehabt mit 43. Ausnahmen bestätigen die Regel, sage ich jetzt da nur. Ja, 46% ist das Minimum. Und warum auch 46%? Nicht nur wegen Geschmack und welche Power, sondern auch, weil wir nicht kühlfiltrieren. Also definitiv keine Kühlfiltration machen. Wir wollen nichts rausholen, was wir vorher mühselig reingebracht haben durch den Prozess und nicht Sachen reduzieren, die ein schönes Mundgefühl bringen und die eine schöne Fülle bringen. Also keine Kühlfiltration und wir färben auch definitiv nie. Das ist die Naturfarbe, die wir da immer sehen und die kann auch durchaus wie bei unserer Signature Edition 11 auch mal sehr hell sein, weil er nur im Jackie-Fass gelegen war, das eben nicht so viel abgibt.
Ja, ihr habt noch ein kleines Fasslager hier und ihr habt noch ein Fasslager auswärts. Wie und wo lagert ihr eure Whiskys hauptsächlich?
Hier vor Ort haben wir ja die Kundenfässer noch liegen, die 30 Liter Kundenfässer und so ein bisschen so ein paar Spezialfässer, dass man auch vor Ort was zeigen könne. Aber den Großteil, den allergrößten Teil unserer knapp 10.000 Fässer haben wir auf dem ehemaligen NADO-Gelände gelagert. Hier direkt Luftlinie, so 7 Kilometer auf dem Bergrücken hier im Bayerischen Odenwald, beziehungsweise ist das dann der Hessische Odenwald, das ist gerade über die Grenze drüber. Wir sind ja hier im Dreiländereck zwischen Baden-Württemberg, Hessen und Bayern und das ist eins von der größten NATO-Lager, die so in Europa also gebaut wurden. 120 Bunker. Wir haben jetzt mittlerweile schon 16 befüllt. Und dort finde man eigentlich perfekte Lagerbedingungen vor. Diese Bunker sind so mit Erde, also wie so Erdhügel, ne? Wie Herr der Ringe, wie die Hobbits da leben. Da wachsen da Bäume drauf, also das Wald außenrum. Also ein wunderbares Klima, also super Mikroklima. Da oben gibt es auch keine Straßen groß. Also das ist fern ab von irgendeiner Autobahn oder von irgendeiner Schnellstraße und sonst was. Wir haben ein sehr großes Areal von 78 Hektar, wo diese Bunker dann, diese 120, versprengelt sind. Das ist also sehr sicher. Ja. Das Areal ist sehr gut abgesichert und wir haben eine natürliche Durchlüftung in den Bunkern selber. Lagern nur 3 hoch. Also es kommt insgesamt so ein Dunnage Warehouse in Schottland ziemlich nah. Ja. Und auch die natürliche Durchlüftung gibt natürlich dann wieder so ein bisschen die Möglichkeit, dass das Klima doch wieder Einfluss hat, weil Sommer wie Winter natürlich die Luft durchströmt. Wir kriegen dann schon auch mal kalte Temperaturen runter bis 3, 4, 5 Grad. Und im Sommer es wird aber nie frostig. Und im Sommer wird es auch nicht richtig heiß drin. Wenn es mal 22, 23 Grad werden, ist viel. Also das heißt, es gleicht das Ganze ein bisschen aus, aber trotzdem hast du die Unterschiede von Sommer und Winter, was dann eben eine ordentliche Reifung bewirkt. Also sehr gute Verhältnisse. Wir sind sehr froh, dass wir das gefunden haben. Und bei 120 Bunkern können wir da noch einiges produzieren in den nächsten Jahrzehnten.
Noch ein bisschen Potenzial auf jeden Fall an Kapazitäten. Wie lange habt ihr gebraucht für euren ersten Whisky?
Gut, angefangen haben wir ja in 2016 mit der Produktion und wir haben ja direkt ein paar Tage, nachdem er 3 Jahre alt war, haben wir unseren ersten Whisky ja gebracht, den First Kilian, der in 2 Bourbonfässern gereift war, waren 760 Flaschen. Und von dem her, als blutjunger, 3-jähriger Whisky haben wir den dann eben 2019 released, im Mai.
Ja, ich springe nochmal zurück zu den Bunkern. Wir haben ja bei uns trotzdem ein bisschen ein anderes Klima. Habt ihr trotzdem ungefähr den gleichen Angel Share wie in Schottland und Irland oder haben wir ein bisschen mehr?
Teils. Das hängt eigentlich im Endeffekt von der Fassart ab. Ich meine, da haben wir ja viel Erfahrung mit unseren verschiedenen Fässern. Wir haben ja alles von 20 Liter Kings County Fässer, also Ex-Bourbon aus New York, 20 Liter sehr klein, bis hoch zu 700 Liter Fass, das wir auch haben aus Johanniskreuz-Eiche. Da hast du halt sehr große Schwankungen. Also wenn man zum Beispiel die Amarone-Fässer nimmt, die wir haben, die haben oftmals einen Angel-Share von nur 1,5 bis maximal 2%. Also sehr gering. Wir haben aber auch kleine Fässer, die deutlich über 7, 8% 5% liegen. Also das variiert vor allem schon mal in der Fassart. Aber wenn man jetzt mal das Standardfass, Bourbonfass betrachtet, das könnte man als guten Vergleich hernehmen, jetzt wieder mit Schottland, dann liegen wir doch ganz ordentlich so bei 3%, 3,5%. Also vielleicht ein bisschen höher wie in Schottland, schon. Das liegt mit Sicherheit daran, dass wir dann im Sommer eben deutlich heißer sind. Andererseits sind wir im Winter deutlich kühler. Also vielleicht liegen wir etwas höher, aber gar nicht mal so schlecht.
Ja, und wie gesagt, mittlerweile fast 10.000 Fässern. Das ist ja trotzdem auch eine beachtliche Menge. Was habt ihr eigentlich für Auflagen alleine für die Lagerung vom Whisky, vom Brandschutz? Wir haben es jetzt erst wieder gesehen, bei einer, auch in Deutschland, eine Brennerei, Dachstuhlbrand.
Ja, beim Georg, ne? Das ist heftig, genau. Und ich meine, die Brandschutzauflagen, das sind so ein Thema. Zum einen sind wir natürlich sehr froh, dass bei uns wirklich alles sehr sicher gebaut ist. Und das ist ja eine Sicherheit selber gegenüber, dass die Produkte gut geschützt sind, dass die Werte gut geschützt sind. Auf der anderen Seite ist das wirklich, wenn man es vergleicht mit dem kompletten Ausland, heftig. Also es ist ein Wettbewerbsnachteil, das kann man nicht anders sagen. Es sind Auflagen, die man so auch nirgendwo findet. Wir waren ja sehr viel unterwegs, in USA, in Japan, aber natürlich auch in Irland und Schottland oder auch in Schweden. Also ich habe nirgendwo diese Auflagen gesehen, wie wir sie haben. Einfach mal einen ganz kurzen Vergleich, wenn man sieht. Wir waren letzten Jahr erst wieder in Schottland beim Ian Palmer bei Insterni. Haben wir ein Lager angeschaut, da stehen die Paletten auf so 6er-Paletten, was so typisch ist, palettisiert. Ich glaube, es waren 8 hoch, ne, übereinander gestapelt. Und in der Halle waren irgendwie so um die 11.000 Fässer. In Deutschland dürfen in einem Raum maximal 500 Fässer stehen. Dann wird ein Brandschott verlangt, F90-Wände. Man kann sich das eigentlich von der Dimension her überhaupt nicht vorstellen. 500 Fässer zu 11.000. Bei Glentronach, wie ich gearbeitet habe, haben wir irgendwas um die 10.000 Fässer in einem Lager gehabt. Und dann kam eine Wand und nicht bei 500. Und das ist schon, das alleine muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist absolut irrational und extrem, wenn man bauen möchte, wenn man Lager bauen möchte. Das ist eigentlich gar nicht richtig finanziell darstellbar. Und wie man das auf ein Produkt dann umlegen soll, das kann man ja niemandem zumuten. Also keinen Kunden. Und das will man auch nicht. Man will ja seinen Whisky auch zu vernünftigen Preisen anbieten. Und das ist wirklich ein riesen Wettbewerbsnachteil. Und das kann man einfach feststellen.
Ja, unten eure zweite Brennblase, die ist ja komplett eingepackt. Wie sehr schrecken denn die Auflagen von Zoll und anderen Behörden die Produktion ein?
Ja, das ist ja auch so eine, wir haben es gerade über den Brandschutz gehabt, das ist auch was Besonderes, das haben wir wirklich nirgendwo in der Welt gefunden, das ist diese Verschlussbrennerei-Thematik. Ne? Das ist auch ein absolutes deutsches Novum und man muss aber dazu sagen, wenn man eben das technisch korrekt ausstattet, dann schränkt einen das zum Glück nicht sonderlich ein. Wenn man ran muss an die Brennblase in den Verschlussraum, dann findet man einen Weg, keinen illegalen Weg, sondern einen legalen Weg, indem man den Zöllner kontaktiert und wenn man eine gute Vertrauensbasis hat, dürfen wir mittlerweile auch reingehen, wenn da wirklich ein Problem vorherrscht. Aber einmal im Monat kommt auch der Zoll, dann kann man Termine so legen, dass wenn da drin irgendwas, eine Pumpe mal irgendwas, eine Dichtung gewechselt werden muss, dass man das so legt. Aber natürlich, klar, es schränkt ein, weil ansonsten könnte ich ja frei dran gehen und wenn ich an die Besuche auf Isla Lafroig, ne, da haben wir aus dem, der New Make aus dem Spirit Safe haben wir da, ne, ja, ihr habt nichts gesehen, Deckel auf, New Make raus, okay, gut. Ja, also das geht da, das geht bei uns definitiv nicht. Bei uns ist alles verriegelt bis verplombt bis zur Alkoholmessuhr und ja, es schränkt ein wenig ein, klar, aber es ist jetzt auch nicht so ein Hindernis, dass es wirklich ein Problem ist. Was dann sehr viel ist, ist die Dokumentationspflichten, die man hat. Also man muss alles durchdokumentieren von hinten bis vorne. Das ist heftig, das bindet auch viel Zeit, viel Personal, ganz klar. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Fassabfüllung musst du immer zu zweit machen. Da muss einer eine Steuerhilfsperson sein, der muss also vereidigt sein, so ein verlängerter Arm vom Zoll. Also sind schon ein paar Auflagen, die kosten einfach Geld, die machen es nicht einfacher. Auf der anderen Seite funktioniert es aber.
Ja, wenn es nur einmal eingegroovt hat, man weiß, was man machen muss.
Absolut, und dann läuft der Laden.
Kurz ein Schweinfurt anrufen, wir explodieren gerade, ich muss in die Brennblase.
So ist es ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Süßigkeiten zu produzieren? Und habt ihr da in Zukunft auch noch irgendwie was vor? Weil andere Brennereien haben ja auch, weiß ich nicht, Marmeladen und sowas. Habt ihr da auch noch irgendwie was vor, noch ein paar Produkte anzubieten?
Im Moment haben wir keine Ideen. Es kommen manchmal Firmen an, die mit Ideen über Pralinen und sowas haben oder wie auch immer. Aber tatsächlich haben wir ja die Geschichte mit Marzipan gemacht. Zweierlei. Und das kam aber auch wieder über Bekanntschaft, Freundschaft von mir. Die Odenwälder Marzipan-Manufaktur ist eben der Juniorchef, ein guter Bekannter von mir, und ich fand einfach Marzipan irgendwie die Kombi, die funktioniert. Haben wir einmal kombiniert mit einem rauchigen New Make, wo so eine sanfte Rauchnote drin ist, und einmal dann eben mit Schokolade überzogen mit unserem Cream-Likör. Also da war einfach die Nähe, die Region und auch die Idee, dass es gut zusammenpasst. Das war eigentlich ausschlaggebend. Ich glaube, es ist auch ganz schön, wenn man ein bisschen was anbieten kann. Dass es jetzt viel mehr wird, in nächster Zeit glaube ich noch nicht. Aber wenn da wieder mal eine gute Idee kommt, auf jeden Fall. Ich glaube, für Süßigkeit ist jeder zu haben.
Wie entscheidet ihr, wann ihr euer Destillat in Vorlauf, Herzstück und Feins trennt?
Da haben wir uns eben die Möglichkeit trotz der Verschlussbrennerei geschaffen, dass wir einen Probenehmer eingebaut haben, wo dann tatsächlich auch jede Probenahme gezählt wird, ja, über einen verplombten Zähler. Also das wird dann alles auch in einem Probenahmebuch niedergeschrieben, also so wie zum Thema Zolldokumentation. Also wir können Probe nehmen in der Spiritleitung, und das heißt, wir können sensorisch abtrennen, Vorlauf zu Herzstück, Herzstück zu Nachlauf. Und natürlich weiß man ja ungefähr, wann das soweit sein sollte, weil ja die Verhältnisse eigentlich sehr konstant sein sollten. Und dann wird es aber wirklich tatsächlich über den Geschmack entschieden vom Destillateur und wird abgetrennt.
Wie steht die eigentlich zu Whisky Cola?
Wir haben eine Vergangenheit.
Jung waren wir alle mal.
Alle, jung waren wir alle mal. Nein, ich sage mal so, ich finde eigentlich, das ist ja oft so ein Thema, darf man das nicht oder sonst was? Ich glaube, man darf machen, was man will. Ne? Ich denke, alles das, was einem schmeckt, was einem gut tut, das darf man machen. Für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, kann ich nur für mich sagen. Ist kein Thema, wobei ich mich ab und zu mal ertappt, dass ich mal, wenn ich mal mit mir mal unterwegs bin, dass ich mir auch mal so ein Döschen Jackie Cola mal gönne wieder, ne? Weil ich einfach vielleicht auch den Geschmack von früher mal wieder haben will. Aber das ist wieder was anderes. Ich würde mir nie jetzt einen Single Malt mit Cola mixen, ne? Also jetzt ein Bourbon oder sowas ist ja schön gut. Das ist mal vielleicht mal, wenn man unterwegs ist, ganz easy aus der Dose was zu trinken. Aber ich finde, es gibt eigentlich da keine Verbote. Das kann jeder machen, was er will. Wir waren in Japan unterwegs, da gibt es den Highball. Ja? Also da wird ein 25-jähriger Yamazaki mit Sprudelwasser aufgefüllt. Ne? Das ist Highball. Ja? Man denkt, was macht ihr da? Ne? Aber die Japaner, für die ist das halt eben die Art des Genusses. Und ich war verblüfft. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen rauchigen Whisky sich schnappt und den dann mit Mineralwasser, mit Sprudelwasser, doch stark verdünnt. Das ist, die Mischung ist teilweise 5:1 oder 4:1. Dann hat man trotzdem noch eine schöne, die Aromatik des Whiskys immer noch da drin, obwohl der so stark verdünnt ist. Ja? Also verblüffend. Und dann eben für die Japaner halt viel besser verträglich. Ne? Deswegen machen die das. Also Whisky-Cocktails, ich sag, da gibt es keine Verbote. Ne?
Ja, soll jeder sich sein Whisky so trinken, wie er am besten schmeckt. Ne?
Absolut.
Braucht ihr eigentlich auch spezielle Schulungen, wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie? Habt ihr da irgendwelche Auflagen?
Schulungen in dem Sinn, Ausbildung würde ich es eher mal nennen. Also die Ausbildung ist halt wichtig, und du kriegst dann in der Ausbildung natürlich, wir sind ja Lebensmittelindustrie, kriegst du natürlich dann alles das mit, was dann eben wichtig ist, was Hygiene betrifft, was Reinigung angeht, Personalhygiene und all das. Und das sind natürlich Auflagen, die hat man, und die hat jeder Lebensmittelproduzent, ganz klar. Und natürlich müssen dann Quereinsteiger, wenn man zum Beispiel Leute haben, die früher mal andere Berufe ausgeübt haben, jetzt in der Produktion mitarbeiten, die müssen natürlich entsprechend dann geschult werden, dass das eben alles genauso abläuft, wie das eben gefordert ist. Gibt es HACCP-Konzept, nennt sich das, also wo man dann Gefahrenpunkte analysiert und so weiter. Und wenn man dann noch weitergeht, wenn man dann nach Zertifizierung anstreben, in nächster Zeit eine IFS-Zertifizierung, die geht dann noch viel tiefer rein, wo dann eben die Auflagen doch ziemlich hoch sind, was das ganze Thema Hygiene, Produktsicherheit angeht. Also schon ein sehr wichtiges Thema, natürlich, klar, für jeden. Wir wollen ja nur das beste Produkt zur Verfügung stellen in der Flasche, und von dem her macht man sich da sehr viele Gedanken tagtäglich drum.
Ich habe dann eure Produktion, ich glaube, so ziemlich jedes Ventil sensorisch abgefragt, aber ihr benutzt trotzdem noch mechanische Alkoholmessuren. Warum?
Ja, die Alkoholmessuhr gibt es in zweierlei Ausführungen. Man könnte jetzt eine elektronische Alkoholmessuhr installieren, was heutzutage schon öfters der Fall ist. Aber man muss sagen, die mechanische Uhren, wie wir ihn haben, der Siemens Weingeistzähler, geiler Begriff, wie aus einer anderen Welt, der Siemens Weingeistzähler ist immer noch das zuverlässigste Mittel, um Alkoholmengen zu erfassen im Durchfluss. Das Gerät funktioniert 100%, ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Es geht sehr genau, es verstellt sich eigentlich auch nie und ist von dem her, auch vom Zoll her, das Wahl der Mittel. Also das ist Mittel der Wahl. Scheiße. Mittel der Wahl, also die Wünsche, ich habe noch genug, danke. Die wünschen sich ein Jahr immer solche Geräte, weil die einfach super genau gehen und weil die sehr zuverlässig arbeiten. Und immer da, wo Elektronik mit drin ist, wo du irgendwas Elektronisches mit drin hast, hast du Schwankungen, hast du Messfehler, hast du Ausfälle und das hast du bei diesem Gerät überhaupt nicht. Und von dem her, ja, ist die Sache ein Problem, die werden gar nicht mal gebaut. Die werden schon seit den 80er Jahren nicht mehr gebaut. Das Gerät, was wir drin haben, ist über 40 Jahre alt. Und das ist ähnlich wie mit den Schrotmühlen in Schottland, ne? Weil die Dinger nicht kaputt, braucht man dann irgendwann keine mehr bauen, weil ja, sie werden einfach ewig benutzt, wenn man sie natürlich gut behandelt. Und von dem her ist es eben ja auch mit der Menge, die wir drüber fahren, mit den 500 Liter pro Stunde, die wir dann teilweise dann bis zu fahren, brauchst du dann eben auch eben genau so eine große Alkoholmessuhr von der Art, wie wir so haben.
Ja, wir haben es ja vorhin schon mal gehabt mit den verschiedenen Fässern, dass du die verschieden einsetzt als Kropfnote oder halt als Mittelstück. Was macht aber mit einem Fass, das überhaupt nicht so reift, wie ihr das wollt?
Das kommt schon mal vor. Also wir haben durchaus mal eine Umlagerung von Whisky vorgenommen, weil uns das Fass entweder zu stark reift oder weil gar nichts passiert. Ist aber sehr selten der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war am Anfang vielleicht auch dessen geschuldet, dass man noch nicht so die Erfahrung gehabt hat mit manchen Fässern. Ein Beispiel, wir haben gerade im Moment einen Handfield im Shop. Der war erstmal in 50 und 100 Liter Pfälzer Eichefässer gelegen. Also kleine Virgin Oak Pfälzer Eiche. Und nach so zweieinhalb Jahren habe ich gesagt, oh, verdammt, die nehmen jetzt aber eine ganz schöne Eichennote an. Das wird jetzt, irgendwie wird es gerade ruppig, trocken, ne? Zieht die alles zusammen, adstringierend. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Das war damals, haben wir noch gar keinen Whisky rausgebracht gehabt. Das war dann von ganz vom Anfang. Die lagern wir jetzt nochmal um. Mache aber kein Finish, weil Finish ist eigentlich für uns, wie gesagt, keine Option. Wir sind eigentlich auf Vollreifung. Das ist auch so ein Grundsatz, den wir haben, dass wir immer vollreifen wollen. Okay, gut, dann gehen wir nochmal in ein anderes Fass. Aber jetzt nur für ein paar Monate, sondern wir geben dem Ganzen nochmal, haben wir nochmal 3 Jahre in ein anderes Fass. Ja. Nochmal 5,5 Jahre nochmal insgesamt Reifung gehabt. Dann ist es für mich auch kein Finish. Noch mal 3 Jahre in ein anderes Fass. Ich glaube, wenn man Geduld gehabt hätte, hätte sich das auch in den Pfälzer-Eichefässer gut entwickelt. Denn in jedem Fass gibt es auch so Wellenbewegungen von der Reifung. Und es gibt dann eben eine Entwicklung insgesamt, wo auch der Küfer sagt, wo auch zum Beispiel der Markus Eder sagt, die Fässer können mal teilweise eine Würze entwickeln oder eine starke Holzigkeit. Die kann aber über die Jahre auch wieder abgebaut werden. Aber das ist halt dann die Erfahrung. Da wäre ich heute sehr viel entspannter. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass wir auch mal Fässer umgelagert haben, ein Whisky umgelagert haben in andere Fässer, um dem vorzubeugen, dass er völlig überreift. Wenn jetzt natürlich die Reifung gar nicht vorangeht, wir haben durchaus Fässer, wo es ein bisschen langsamer vorangeht. Cognac-Fässer, Rum, Agricol. Dann braucht man einfach Geduld. Also dann bleiben die einfach liegen. Und dann freuen wir uns auch, wenn die nach 10 Jahren gut sind. Die Zeit haben wir, die geben wir uns und dann warten wir einfach ab, bis die irgendwann, ne, das Aroma ergeben. Wenn die natürlich nie kommen, dann müssen wir auch da natürlich was tun, wenn sie uns nicht gefallen. Oder wir bringen halt einen sehr milden Whisky dann, der 10 Jahre in einem sehr milden Fass, wo wenig Input gegeben hat. Kann ja auch was Schönes sein. Schauen wir mal.
Und ihr habt ja auch so geile Fässer wie Tabasco und Hot Sauce. Hast du da schon so einen Plan mit vor? Weil ich bin da sehr scharf drauf.
Ja, das sind so die Ausreißerfässer, ne? So Maple Syrup und Apricot Brandy aus der Türkei und ja gut, aber Tabasco und Hot Sauce ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Also das wird interessant. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, wie das überhaupt ausgeht. Ja? Wir haben ja schon mal ein bisschen was in so einer Richtung schon mal gehabt mit unserem. Wir haben ein Experiment gehabt, wo wir unser Feuerwasser, damals hat es ja noch Fire Dog gewesen, oder Ember Dog, dann hat ja verschiedene Namen gehabt, jetzt ist es das Feuerwasser. Das haben wir damals im Fass gelagert und wollten schauen, wie der Likör sich im Fass entwickelt. Da muss man sagen, das Experiment ging in die Hose. Der Likör war nicht gut. Den haben wir dann, also haben wir nichts mit anfangen können, aber das Fass haben wir dann verwendet für zur Reifung. Und da haben wir mal eine X-Mas Edition, Spice Edition rausgebracht und die war eben in diesem Fass gelagert und hatte dann eben so, ach, so eine Chili-Zimt-Note drin. War sehr speziell und das von der Schärfe her und in der Richtung stelle ich mir das schon vor, dass das halt eben so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Ich bin völlig offen in meiner Erwartung, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ich bin immer gespannt. Ich habe auch noch nicht zwischenverkostet jetzt in letzter Zeit und so weiter. Ich will mich da irgendwie überraschen lassen. Ich warte wirklich noch bis zum Ende, also kurz vor 3 Jahren und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
Oh ja.
Oh ja.
Was ich mir richtig gut vorstelle, ist das eigentlich Ahornsirup. Das könnte, glaube ich, richtig recht süß natürlich auch, aber auch richtig harmonisch werden. Also das, glaube ich, das könnte man, ist durchaus was, was man vielleicht sogar ausbauen könnte, weil an so Fässer kommt man immer wieder mal ran. Ja.
Ich hatte mal einen Koba aus einem Ahornfass, Ahornsirupfass. Das kam auch sehr gut rüber.
Sehr schön. Also gut, dann gibt es schon gute Beispiele. Das ist toll.
In Brauereien hat man das ja sehr häufig, dass man so ein Äquivalent hat, zum, so zum Ende des Monats, dass einem die Brauerei noch eine Kiste Bier mitgibt zum Lohn. Habt ihr ein Äquivalent dazu?
Ja, das ist das, was mir am meisten fehlt eigentlich zu meiner Brauerei-Vergangenheit, der Haustrunk. Ja. Nein, das ist wirklich ein Privileg, muss man sagen, denn die Brauereien ganz explizit für sich haben, der steuerlich begünstigt ist. Deswegen ist das, also das ist wirklich was historisch Gewachsenes. Das gibt es für die Spirituosenindustrie tatsächlich nicht. Also wir haben dieses Privileg nicht, aber man kann natürlich als Firma immer im Rahmen dessen, was man steuerlich dann so machen kann, den Mitarbeiter durchaus mal so Erleichterungen geben durch Rabatt und so weiter. Da können wir uns schon von schätzen bei St. Kilian, da kriege ich mal jeden Monat doch einen Obolus, dass wir uns auch mal unsere eigenen Whiskys dann für erschwinglichen Preis dann leisten können. Also von dem her, das passt so ähnlich, aber ja, leider gibt es es nur in der Braubranche, dass man da kistenweise das Bier nach Hause schleppt.
Ja, das ist meine Lieblingsfrage, ist von Niklas. Niklas mag überhaupt kein Whisky, gar nicht. Der trinkt eigentlich nur Wodka Mate. Wie kommen auf Experten wie verrückte Notes wie Randstein und Kabelbrand und wieso trinkt man das überhaupt freiwillig?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe das, ich erlebe das immer wieder bei Tastings, wenn ich hier bin und ich erzähle dann, so ein bisschen Reifenabrieb und Aschenbecher und so. Und die Leute denken immer, ich rede da sehr negativ über den Whisky, ne? Dabei finde ich es mega geil. Es ist seltsam, ja. Es ist wirklich sehr seltsam und ich glaube, viele, die da sich neu rantrauen, die verstehen das, glaube ich, am Anfang auch nicht so wirklich, diese Begrifflichkeiten. Aber wenn man eben gerade die rauchigen Whiskys mag und so, dann findet man eben diese Geschichten. Man findet einen Aschenbecher, man findet mal das Lagerfeuer, Barbecue-Gerüche. Also man kann da schon diese Dinge erahnen. Manchmal ist es auch ein bisschen Reifenabrieb und es muss keinesfalls muss das wirklich schlecht sein, ne?
Das ist so mein Negativbeispiel, was ich manchmal, also für mich persönlich, jetzt immer, Geschmack ist ja immer mit der Persönlichkeit, aber dieser Hersteller, nennen wir natürlich nicht, ist für mich jetzt mein Kryptonit.
Das hat was, als wenn man auf so einer Fahrt so eine Flasche Bier für 4 Wochen in der Ecke vergisst und dann dran drin riecht so ein bisschen.
Wird aber für über 100 Euro verkauft, also es gibt Abnehmer. Und
ja, das ist ja das chinesische Zeug. Naja, also beim Whisky sind solche Beschreibungen irgendwie, die gehören mit dazu. Manche verstehen es vielleicht nicht ganz, aber
man muss auf jeden Fall reinwachsen.
Man muss da reinwachsen, ja. Und gerade diese Peat-Community, ja, da können eigentlich diese Assoziationen wie ein Lagerfeuer oder ein Abrieb oder
ein Gummibrand,
ja, Kabelbrand. Das gehört da dazu und es ist keinesfalls was Negatives, ne, würde ich sagen. Also das sind Dinge, die man, außer sowas ist natürlich überbordend irgendwo in einem Whisky drin, das ist alles überlagert, dann ist es auch nicht schön, aber wenn das so mitschwimmt, ja, dann ist das oft was ganz Positives eigentlich, ein positiver Ausdruck. Das verstehen vielleicht viele nicht, aber...
Weil der Begriff Kabelbrand generell was Negatives ist, assoziiert man automatisch Schlechtes dann da rein.
Natürlich, ja, so ist es.
Ja, was sind denn eure Ziele allgemein für die nächsten Jahre? Habt ihr euch noch was Größeres vorgenommen?
Ja, absolut, klar. Also mir als allererstes natürlich das allererste Ziel hier in der Region und dann natürlich deutschlandweit wahrgenommen zu sein, etabliert zu sein, dass man weiß, wenn man deutschen Whisky hört, dass man an St. Kilian denkt und dass der deutsche Whisky natürlich auch erstmal in Deutschland anerkannt wird. Das ist immer durchaus nicht so, dass das jetzt 100% der Fall ist. Also ich glaube, dass wir da sehr viel noch an Arbeit zu leisten haben, dass man sagt, hier, wir können auch Whisky, das funktioniert und traut euch doch mal dran. Und ich denke mal, das ist das allererste, dass man natürlich deutschlandweit erstmal sich etabliert, den Markt beackert und auch den deutschen Whisky in einem positiven Licht darstellt. Und darüber hinaus ist klar, der deutschsprachige Raum, aber auch Europa, definitiv ein Ziel, dass wir uns da in den Märkten außenrum dann nach und nach einfinden, nach dem UK und des Weiteren, warum nicht, wenn es sich ergibt, nach international natürlich, definitiv.
Ich hoffe es natürlich sehr, weil ich finde immer sehr schade, dass allgemein der deutsche Whisky immer noch so einen schlechten Ruf hat, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich habe es jetzt auch wieder in Schwetzingen mitbekommen, wenn dann leicht bekanntere YouTuber durchgehen, was kann man an deutschen Whisky besser machen? Und die Antwort ist alles. Finde ich es halt leider mal ein bisschen schade, weil es gibt so viele gute Produkte, auch gerade von euch. Man muss sich da nicht immer irgendwie auf die gängigen Sachen einschießen, sondern auch mal ein bisschen den Horizont erweitern vielleicht.
Ja, einfach. Auf jeden Fall.
Und was ich da immer wichtig finde, man muss ja nicht von jeder Destille alles gut finden. Es gibt keine Destille, von der ich alles gut finde. Es gibt auch keine Brauerei, von der ich jedes Bier und keinen Winzer, von dem ich jeden Wein gut finde. Und das ist eben dieses Abzuwägen, ja, und dass man sagt, zu differenzieren. Vielleicht hat mir mal was nicht geschmeckt, ja, das ist doch völlig in Ordnung. Vor allem, wenn man so viel experimentiert und so viel an den Rändern auch anbietet, wie mir das mache, ist völlig klar, dass wir dann mit da provozieren. Und da findet der eine oder andere mal was, wo er sagt, um Gottes Wille, was wollt ihr jetzt da damit? Manch einer macht vielleicht zum Beispiel auch überhaupt keinen Rauch. Ja, aber wir haben auch ganz andere Dinge, die sind mild anbietet und da findet man vielleicht mal irgendwas, wo man sagt, wow, das ist der Hammer, das ist mein Ding. Also das heißt, wenn man da eben offen rangeht, glaube ich, findet man in jeder Destille in Deutschland ach was, wo man sagt, wow, das ist ja eine neue Entdeckung für mich. Und natürlich ist der Vergleich mit Schottland immer da, ist völlig normal, ist auch völlig in Ordnung und auch normalerweise auch logisch, weil wenn ich Schottland als das Whisky-Land der Welt in unserer Wahrnehmung und auch ein Sehnsuchtsland für uns alle, ne? Also wir alle lieben Schottland, dann vergleiche ich das natürlich immer mit dem Besten. Aber ich kann auch durch Schottland fahren und kann ganz schlechte Whiskys trinken und zwar nicht wenig. Also von dem her ist es so eine Sache. Ne? Also ich glaube, wenn man da neutral rangeht und das fällt dann natürlich schwer, wenn ich jetzt jahrzehntelang gelernt habe, dass das halt eben nicht so sein kann, dass irgendjemand anderes in der Welt Whisky machen kann, außer Schottland. Wenn ich das natürlich so drin habe, dann fällt das natürlich schwierig. Aber ich glaube, auch gerade Leute, die frisch ran komme, die sind da völlig unbedarft und die sehen das vielleicht aus einem ganz anderen Blickpunkt. Und die sagen auch nicht, was ich oft höre, unter 10 Jahre schmeckt mir nichts. Ist ja furchtbar, ne, die Aussage. Also das ist ja, das hat ja nichts mit dem Geschmack zu tun, ob was gut oder schlecht ist, wie alt es ist. Also ja, natürlich so. Kann man...
Aber dann haben wir trotzdem auch wieder was aus Indien trinken. Das ist halt dann auch wieder genauso.
Oder mir redet dann viel über die Japaner, die werden nachgehuldigt und so weiter. Und da wissen wir, wie viel von den Japanern ist in Japanisch. Ne? Oder was ist dann nicht alles? Dann wieder Schottisch und Crane und was wird da alles? Also ne, da muss man, glaube ich, einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich denke, wenn Leute offen rangehen, werden sie in Deutschland immer mehr fündig. Ich finde, die Qualitäten bei vielen Destillerien sind kontinuierlich gestiegen. Mir schmeckt vieles gut. Also ich könnte mich auch nur in Deutschland von Whisky ernähren, sage ich jetzt mal so. Fände es natürlich total schade, weil ich viele schottische Whisky auch lieber auch irische Whiskys, nach japanische mal gern trinke. Es ist genauso wie ein Bourbon. Also mir ist das eigentlich relativ wurscht, wo das her ist. Hauptsache es ist gut. Und trotzdem glaube ich, dass man in Deutschland auf einem guten Weg ist und dass man da echt gute Whiskys trinken kann. Single Malts wie auch Rye Whiskys, ne? Auch mal zu erwähnen.
Ja, sicher. Also einfach mal immer nicht so ein bisschen, nicht so verkopft sein, sondern offen für Neues, um einfach mal durchprobieren.
Ich glaube, ihr seid ja wirklich, 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 um dann Lob auszusprechen, sehr, sehr gut aufgestellt. Weil ich hatte bis jetzt sehr wenig Berührungspunkte, war jetzt bei ihm aber sehr gut durchprobieren können, weil die Auswahl sehr groß war und sehr interessant gewesen. Weil halt, wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, sehr, sehr viele Geschmacksnuancen irgendwie angesprochen werden, dass da eigentlich auch jeder irgendwie was finden sollte.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja.
Weil man kann 2 Flaschen nebeneinander stellen, da sind völlig unterschiedliche Sachen drin.
Absolut. Man muss halt den Mut haben, einfach probieren zu wollen. Man muss neugierig sein, sagen wir es mal so.
Ja.
Man muss neugierig sein und dann wird man fündig. Und das gehört halt einfach dazu. Ne? Ich bin zum Beispiel extrem neugierig. Ich möchte immer was probieren, ob das bei Käsen ist. Ne? Wenn ich in Frankreich bin, komme ich heim mit 6 verschiedenen Rauchkäse und meine ganze Familie schreit, was willst du eigentlich von mir? Ne? Was soll das? Ne? Und dann esse ich halt eine Woche lang meinen Käse, den ich mitgebracht habe, weil keiner mag. Aber ich liebe das einfach, was Neues zu entdecken. Und das hat natürlich nicht jeder. Manche bleiben halt bei der Sache, die er gelernt hat. Ist ja völlig in Ordnung. Ist jedem legitim. Es darf jeder machen, was er will. Aber es ist dann schade, wenn man, sag ich jetzt mal, teilweise dann da keinen Zugang findet und das so abtut und dann so pauschalisiert. Das hat ja niemand verdient in der Welt, egal in welcher Branche, egal welche Menschen das sind, sondern ja, differenzierter Blick hilft da weiter.
Das sind eigentlich wunderschöne letzte Worte. Ne?
Ich wollte gerade sagen, da sind wir quasi durch.
Ja? Fast das politische Wort zum Sonntag noch oder was? Ne?
Ja, was ich noch zum Abschluss habe, bei uns ist es immer so, wir haben eine Playlist. Jeder von uns darf immer am Ende jeder Folge 3 Songs auf die Playlist packen. Was sind deine 3 Songs, die man gehört haben muss?
Oh, geil. Da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht und ich, wenn ich jetzt natürlich hier den Mainstream, würde ich jetzt hier Bohemian Rhapsody und sowas nenne. Nein, mache ich nicht. Ich mache was fernab vom Mainstream. Ich sage 3 Songs. Talking Heads, This Must Be The Blaze. Ich sage The Streets, On The Edge Of A Cliff und The Offspring Dirty Magic.
Sehr geil.
Sehr schön, ja.
Das sind 3 meiner Highlights-Bands.
Ja, wunderbar, cool. Wenn wir beim Thema vom Probieren sind, ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe euch auch ein Gastgeschenk mitgebracht.
Cool, geil.
Ich habe für jeden von euch...
Das ist ein Whisky, so.
Whisky wird so einfach, was ganz anderes.
Wie Wasser in den Main getragen.
Ich komme ja aus Coburg, aus Landkreis Coburg. Coburg ist berühmt für die Bratwürste.
Jawohl.
Ich habe euch für jeden.
Oh, cool.
Coburger Bratwürste dabei.
Geil.
Und
danke dir.
Wir haben ein Lieblingsinstrument. Ist vielleicht auch was für die Kinder?
Ja.
Unser Lieblingsinstrument ist nämlich die Nasenflöte.
Die Nasenflöte, geil. So eine habe ich schon mal gehabt vor vielen, vielen Jahren. Das Pendant zur Maultrommel, ne? Ey, geil. Da werden die Kinder auf jeden Fall lustig. Ja, dankeschön. Sehr geil.
Können wir ein bisschen üben für die nächste Firmenfeier dann? Ja.
Machen wir dann mit.
Sehr geil, sehr geil. Ja gut, wenn der Axel Ritter mal wieder auftritt, dann kann ich ihn mit der Nasenflöte begleiten.
Nichts Sondertes.
Ja, genau. Da ist er nicht dabei, ne?
Ja, schade.
Indenji Game soll dabei sein. Aber
ja, aber Wacken kommt auch immer jedes Jahr. Also irgendwann da mal vielleicht mal so wieder.
Sehr geil, ja. Vielen Dank. Super.
Ja, sehr gerne.
Das sind die speziell geräucherten, oder was? Die Coburger? War das nicht, ist das nicht über den Tannentapfer, oder? Genau. Da schöpft das mal Coburg mal in der Vergangenheit. Ja. Klasse, da freue ich mich. Sehr schön, danke.
Ja, sehr gerne. Wir bedanken uns bei euch nochmal für die Zeit.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, mir zu danken, ne? Für jede Aufmerksamkeit, dass ihr Interesse an uns habt, ist ja schön, wunderbar. Schön, dass ihr da wart. Ihr müsst dann gehen, könnt gerne noch verweilen. Ich weiß nicht, Produktion mal durchgucken.
Wir gehen einmal durch die Produktion. Ja,
Produktion nochmal.
Könnt ihr die Produktion nochmal durchgehen, genau. Ein bisschen was probieren, wenn ihr Lust habt. Fühlt euch wieder heim.
Du hast das letzte Wort. Hast du noch irgendwas, das du den Leuten noch mitgeben möchtest zum Beispiel?
Ja, seid offen, probiert was, traut euch ran an neue Dinge, traut euch ran an deutschen Whisky und ja, geht auf Messen. Ich glaube, da kann man viel entdecken. Messe ist wirklich, eine Whisky-Messe ist was Tolles. Auch für jemanden, der völlig neu anfängt, geht auf eine Whisky-Messe, da könnt ihr euch durchprobieren und könnt da rausfinden, welche Geschmacksrichtung euch gefällt. Und dann würden wir uns natürlich total freuen, euch mal in Rüdenau alle zu begrüßen zu dürfen. Denn ich denke, wir sind eine sehr interessante Besucherdistille, wo man auch mal, ja, im Endeffekt ein bisschen was sieht wie in Schottland, aber doch noch ganz andere Eindrücke kriegt und ja, fast in der Mitte von Deutschland hier ganz gut erreichbar. Also von dem her, wir begrüßen alle sehr gern. Wir haben ein freundliches Team und nehmen euch herzlich auf.
Willkommen zurück. Auf YouTube würde man jetzt, glaube ich, sagen, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Interview, denn hier sind 3 Tage meiner Freizeit im Schnitt gelandet. Aber für mich selbst finde ich, dass es jede Minute Arbeit wert war und ich denke, dass jeder, der sich auch nur im Anflug für Whisky interessiert, auf seine Kosten gekommen ist. Besonders möchte ich mich auch nochmal bei Mario und Christian bedanken. Für uns als wirklich der hergelaufene Hiopies ist das nicht selbstverständlich, mit welcher Herzlichkeit und Selbstverständlichkeit wir empfangen wurden. Und das trifft auch nicht nur auf die beiden zu, sondern auf jeden, mit dem wir kurz sprechen konnten. Es würde uns deshalb super freuen und nein, ich werde für diese Werbung nicht bezahlt. Falls euer Interesse an deutschen Whisky Made by St. Kilian geweckt wurde, ihr gerne ihren Social-Media-Auftritten folgen könnt, im Online-Shop vorbeischaut oder natürlich direkt eine Führung in der Destillerie bucht. Luca und ich können es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus.